Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk zu einer mal wieder besonderen Ausgabe zum 22. Spieltag. Nicht ganz komplett und nur mit mir alleine. Wieso, weshalb, warum? Ich erkläre es euch gleich nach diesem Intro.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädel und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Und ihr werdet heute, also meine Stimme wird gerade die einzige sein, die ihr in dieser Folge hört. Denn mal wieder, zum zweiten Mal in dieser Saison, nehme ich alleine diese Sendung hier auf. Warum tue ich das? Also als ich das erste Mal gemacht habe, lag das daran, dass ich gar nicht so wirklich wusste, ob ich überhaupt aufnehmen würde können. Und dann brauche ich mir auch keine Gäste einladen und die dann im Zweifel umsonst ihre Spiele vorbereiten lassen. Und ähnlich ist die Situation jetzt. Durch verschiedene Dinge kann ich das Montagabendspiel zwischen Hoffenheim und dem 1. FC Köln, das werde ich nicht sehen können und ich werde dann auch keine Sendung mehr aufzeichnen können. Das heißt, ich habe jetzt über verschiedene Wochen versucht, diese Sendung hier vielleicht in andere Hände zu legen. Das hat nicht geklappt und dann stand es ehrlich gesagt auf der Kippe. Eigentlich hätte ich diese Sendung ausfallen lassen müssen, weil aus verschiedenen Gründen meine Tage gerade sehr voll sind. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich sag's, wie es ist. Und deshalb gibt es jetzt diese Sendung hier zum einen als Rumpfsendung, also sprich ein Spiel vom 22. Spieltag, nee, vom 23. Spieltag, entschuldigt bitte, werden wir nicht mit dabei haben. Es ist aber auch mit den Nachholspielen und weil ich hier am Sonntagvormittag jetzt gerade aufnehme, ist es gerade für mich noch ein bisschen durcheinander alles. Also ein Spiel wird nicht Teil dieser Sendung sein und wir haben auch keine Gäste. Das heißt, wir werden jetzt leider zum zweiten Mal schon in dieser Saison eine Sendung haben, in der ich kurz über die Spiele alleine spreche. Es wird auch diesmal nicht so lang werden wie das letzte Mal. Ich traue mich, das jetzt zu sagen, denn ich will auch nicht so tief in eine Analyse reingehen wie beim letzten Mal, denn auch die Art und Weise, wie ich die Spiele gucken konnte, war nicht ganz optimal, deswegen verzeiht mir bitte, wenn es ein bisschen kürzer ist, wenn es vielleicht auch nicht ganz so tief ist, wie ihr es gewohnt seid. Definitiv werden euch die weiteren Stimmen fehlen, mir auch, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich dachte, wenigstens das anstelle von gar keiner Sendung und dann hättet ihr 5 Wochen lang in diesem Feed hier gar nichts gehabt durch die lange Pause. Das fand ich auch nicht richtig. Deswegen machen wir das jetzt wieder so. Ich gehe einzeln die Spiele durch, sage euch, was ich dazu zu sagen habe. Bin dann sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Unter mitmachen.rasenfunk.de würde ich sagen, führen wir diese Sendung hier einfach fort und diskutieren weiter. Und wie immer habe ich mir hier ein paar, oder was heißt wie immer? Wie damals auch zum zweiten Mal, habe ich mir hier Musik aufs Soundboard gelegt. Das heißt, zwischen den Spielen gibt es eine kurze Verschnaufpause, sowohl für euch als auch für mich. Ich würde sagen, einen machen wir jetzt gleich und dann starten wir rein in den Spieltag. Komplett vergessen, wie lang das Soundbit ist, ganz ehrlich. Mir war es ein Ticken zu lang. Ich hoffe für euch nicht, ihr habt es ja auf erhöhter Geschwindigkeit gehört. Nehme ich mal an. Also es gibt ein Spiel, das ragt über allen anderen, auch aus taktischer und analytischer Sicht und auch aus Sicht für die Tabelle, also der Bedeutung für die Tabelle. Die Partie zwischen der SGS Essen und Jena, die möchte ich hier zuerst besprechen und ich versuche euch mal in dieses Spiel hineinzuholen. Solltet ihr es nicht gesehen haben, dann schaut euch auf jeden Fall nochmal Highlights an, denn ihr werdet merken, allein der Spielfilm, der wird jetzt doch ein bisschen dauern. Ich gebe es zu, denn es geht schon in der 6. Minute los. Nach einem Freistoß verpasst Essen erst noch die Führung, nachdem Ostermeier am Ball vorbeischießt. Plattner hatte da den Ball nach innen gebracht. Meißner dann aus der Drehung nicht richtig getroffen, aber Ostermeier kann den Ball noch erlaufen. Sie legt auf Ella Touron und die tunnelt Janning zum 1:0 für die SGS. Und nur 2 Minuten später, in der 8. Minute, spielt Thuron einen fantastischen Pass auf Jacqueline Meißner, die zentral an Janning vorbeidribbelt und zum 2:0 trifft. Vorher hatte sich Kowalski super aus dem Druck rausgespielt. Also zwei sehr, sehr gute Aktionen der SGS. Und schon liegt Jena mit 0:2 hinten. In der 16. Minute hätte sogar ein 0:3 werden können, denn da flankt Plattner auf Thuan. Die trifft aus kurzer Distanz, per Kopf allerdings nur die Latte. In der 24. Minute meldet sich dann auch Jena an. Bonzu kommt an eine Flanke und Sindermann pariert den Ball erst klasse per Grätsche und dann, indem sie ihn hinter dem Rücken festhält. In der 36. Minute gibt's einen tiefen Pass und einen tollen Abschluss von Jena zum 1:2. Dieser Treffer zählt wegen Abseits nicht. Ich habe ehrlicherweise, ich hoffe, ich habe es nicht übersehen, keine Zeitlupe dazu gesehen, in der man das nochmal hätte bewerten können. Glauben wir einfach dem SchiedsrichterInnen-Team auf dem Feld. Dieses Tor zählt nicht, aber zwei Minuten später ist es soweit. 38. Minute. Sindermann will einen Rückpass direkt weiterleiten. Sie schießt ihn aber direkt auf Tietz. Und die erzielt dann auch den Anschlusstreffer und hätte sogar 5 Minuten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch das 2:2 erzielen können. Sie schießt allerdings einen Freistoß aus großer Distanz über das Tor. Wir atmen kurz durch. 2:1 Halbzeitstand. Wir starten in die zweite Hälfte. 56. Minute. Meissner kommt an einen Freistoß von Thuan von links und trifft Volley aus der Drehung zum 3:1. Und nur 2 Minuten später, ihr seht, es ist ein Spiel der Doppelschläge. In der 58. Minute führt ein tiefer Pass auf Meissner zu einer Hereingabe, die Schenk auf Janning grätscht. Die lässt den Ball fallen. Thuan kann abstauben und das 4:1 erzielen. Also scheint dieses Spiel entschieden. Aber in der 61. Minute, nur 3 Minuten später, ist Reuter nach einem vertikalen Pass von Reske durch, tunnelt Sindermann zum 2:4. Und in der 72. Minute, nach einem tiefen Pass von außen, steht Jena auf einmal in einem 3:1. Können wir gleich noch drüber reden, kurz. Reuter scheitert erst noch an Sindermann, aber Helene Börner kann abstauben und das 3:4 erzielen. Es ist ihr erstes Bundesliga-Tor. Sie schießt dann kurz danach auch rüber. Es gibt auch nochmal eine Aktion, in der ein Schuss von Thuan vor der Linie geblockt wird in der 78. Minute. Es gibt auch nochmal eine Chance für Jena aus vermeintliche 4:4, aber das ist es dann am Ende. Essen gewinnt mit 4:3 gegen Jena. Und das wäre an sich schon bemerkenswert, also sowohl, dass wir hier 7 Treffer sehen, als auch natürlich die Torverteilung und die Dramatik dieses Spiels, was dem Ganzen dann aber nochmal die Krone aufsetzt. Das ist ein taktischer Kniff, den sich Helene Schack überlegt hat mit ihrem Trainerinnen-Team. Und zwar Jacqueline Meissner. Der Name ist relativ oft gefallen. Habt ihr euch vielleicht schon gedacht, gab es so viele Standardsituationen? Ja, gab es, aber der Grund, warum Jacqueline Meissner hier 2 Tore erzielen kann, liegt auch in ihrer Positionierung. Sie hat nämlich Stürmerin gespielt. Nicht in der Innenverteidigung wie bisher, sondern in einer Spitze. Je nach Statistikanbieter wird einem das als Dreiersturm oder als Zweiersturm ausgegeben. Es war auch vor allem in der ersten Hälfte noch relativ fluide. Ich würde sagen, Doppelspitze mit Leonie Köpp, das war eigentlich schon so die Hauptpositionierung. Es gab die Fälle, in der auch Ella Thuan sehr weit vorne war, dann könnte man auch von einem Dreiersturm sprechen. Aber in jedem Fall war das etwas, das Jena überrascht hat. Und das war auch eine mutige Entscheidung. Und das Ganze wurde nämlich auch noch kombiniert. Das war nicht einfach nur, wir stellen jetzt jemanden, die ganz besondere Fähigkeiten hat, vielleicht auch in den direkten Duellen, ich denke, dass das auch da eine Rolle gespielt hat, ganz nach vorne, das haben wir ja auch schon häufiger gesehen, also wir erinnern uns an Paula Pucks, die Mittelstürmerin gespielt hat, eine Zeit lang bei Essen, sondern damit einher ging auch noch eine weitere taktische Maßnahme, nämlich das Überladen von Seiten, vor allem der rechten Seite, auf der linken Seite gab es allerdings auch. Das heißt, vor allem in der Anfangsphase hat die SGS sehr, sehr viele Spielerinnen auf die rechte Spielfeldseite gezogen. Da ist auch Ostermeier immer wieder am gegnerischen Strafraum aufgetaucht. Sterner natürlich sowieso mit dabei als Außenspielerin. Auch Plattner ist nach vorne gekommen und manchmal sogar Kowalski. Kowalski hat so einen Hybriden gespielt, das war ganz interessant. Nominell war sie linke 6, manchmal hat sie auch ganz links die Breite gehalten, wenn flach weit nach vorne geschoben hat. Öfter allerdings noch war sie im Zehnerinnenraum zu sehen. Das heißt, sie hatte eigentlich so eine, ja, gegen den Ball war sie schon eher in der Sechserposition, Sechserinnenposition, mit dem Ball aber eher offensiv. So, und wozu hat das geführt? Das hat vor allem erstmal zu Unordnung geführt und zu einem sehr hohen Druck, denn Jena hat das eigentlich konservativ ausspielen wollen, so wie wir es jetzt auch häufiger schon gesehen haben. 4-4-2, flach, alles normal, Ketten haben Abstände zueinander, du kannst dich aneinander orientieren. Relativ gutes System, auf das man ja auch oft zurückfällt. In dem Fall hat das aber nicht funktioniert, weil einfach zum einen es immer wieder Überzahlsituationen gab, auf dem rechten Flügel, im rechten Halbraum, und weil es immer wieder Spielerinnen gab, die in so einer Art zweiten Welle, würde ich sagen, dann noch in die Kette reingekommen sind. Und dann hattest du nicht nur eine Überzahl, sondern du hattest auch noch eine Dynamik zu deinen Ungunsten, denn wenn jemand von hinten nach vorne läuft, dann hat er den Vorteil, dass eben mit einem guten Timing er sofort hinter der Kette ist, weil er nicht aufgenommen wurde, oder er oder sie dann in dem Fall natürlich zum Abschluss kommen kann, weil ein Pass in den Rückraum sehr, sehr schwer dann zu verteidigen ist. Das haben wir wirklich am Anfang dieses Spiels sehr häufig gesehen. Ostermeier immer wieder, die dann bis in den Strafraum durchgelaufen ist. Thuan, die immer wieder dann viel auch über rechts kam, bis an die Grundlinie gekommen ist. Und natürlich Leonie Köpp und Jacqueline Meissner, die eben immer wieder nach Ballverlust hinter der Kette an den Ball gekommen sind, zwischen den Linien an den Ball gekommen sind. Und damit hatte Jena wirklich zu tun. Und man konnte auch den Spielerinnen ein bisschen dabei zusehen, wie sie das versucht haben zu verarbeiten. Also es gab mal den langen Abschlag von Jasmin Janning, es gab dann aber auch wieder den Versuch, es auszuspielen. Denn dieser taktische Kniff, der hatte natürlich auch Schwächen. Und das ist nämlich dann die andere Seite der Medaille. Ich merke schon, dass ich jetzt doch wieder relativ lange rede, aber ich versuche noch kurz die andere Seite des Balles zu beschreiben. Also was sehr, sehr gut funktioniert hat, war Torchancen herauszuspielen, und Ella Thuan und Jacqueline Meissner haben gemeinsam ein fantastisches Spiel gemacht. Und ich hatte auch den Eindruck, dass, also schaut euch den Jubel einfach an beim zweiten Tor von Jacqueline Meissner. Das war eine unglaubliche Befreiung auch, wie gut das geklappt hat. Denn die SGS hat schon so manches probiert in dieser Liga, in dieser Saison. Nicht alles davon hat funktioniert. Es gibt aber natürlich auch ein Problem, nämlich, also zwei Probleme eigentlich. Also zum einen hat Jacqueline Meissner als defensive Organisatorin unglaublich gefehlt. Die Defensive, die hatte Probleme, und dass dieses Spiel dann nochmal eng wurde, das lag daran. Das lag auch an der guten Leistung von Jena, das muss man erstmal schaffen, nach so einem Horrorstart mit 8 Minuten 0-2 und dann direkt danach noch Lattenkopf bei der Gegnerin, musste erstmal zurückkommen, aber das kennen wir schon von Jena. Also die sind definitiv bis zur letzten Sekunde, werden die um den Verbleib in dieser Liga spielen. Sie schaffen es einfach immer irgendwie mit dran zu sein. Das lag an Jena auch, dass da Essen Probleme hatte, aber es lag eben auch an, finde ich, einer fehlenden Organisation in der letzten Kette. Und da gibt es tatsächlich dann eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Also mit diesem mutigen Ansatz war klar, dass du Probleme hast im direkten Umschalten. Und das hat Jena auch versucht auszuspielen. Sie haben sehr viel und schnell vertikal gespielt, und vor allem, wenn sie den Ball gewonnen haben, also in den normalen Kontersituationen, unter anderem dieses Abseitstor, fällt aus genau einer solchen Situation heraus. Plus Jena ist mutig geblieben und Jena ist hoch im Pressing geblieben. Das heißt, natürlich ist das ein Fehler von Sindermann, der zum 1-2 führt. Er kann aber auch nur deshalb entstehen, weil Jena sich dazu entschlossen hat, vorne drauf zu gehen, Spielerin gegen Spielerin, plus wir laufen auch mal auf die Torhüterin durch, halt so in dem Winkel, dass die Frau hinter mir möglichst nicht angespielt werden kann. Also Jena ist mutig geblieben. Da, finde ich, hat Jacqueline Meissner sehr gefehlt im Spielaufbau in diesen stressigeren Phasen und vor allem dann in der Schlussphase. Und das ist das, was ich gerne Helene Schack dann gefragt hätte nach dieser Partie. Sie hat dann Jacqueline Meissner ausgewechselt in der 69. Minute. Für sie kam Cassandra Pozzi. Und wenn das jetzt nicht irgendwelche gesundheitlichen Fitnessgründe gehabt haben sollte, und so sah es für mich ehrlicherweise nicht aus, zumindest am Bildschirm, dann frage ich mich, warum hat sie denn Meissner rausgenommen und nicht nach hinten gezogen? Denn das wäre ja auch eine valide Taktik gewesen, dann zu sagen, hey, wir brauchen ja sie auf dem Feld, sie kann uns helfen bei der Organisation der Abwehr, und da hatten Debitzky, Fürst und Ostermeier wirklich viel zu tun, gerade Vanessa Fürst hatte da einige schlechte Momente. Und das hätte mich interessiert, warum das Jacques und Wissmann nicht so oder anders entschieden haben. Ich glaube, das hätte helfen können. Dann wäre dieses Spiel vielleicht etwas souveräner vonstatten gegangen. Aber was definitiv gut funktioniert hat, war die Anfangsphase. Helene Jacques hat danach gesagt, wir wollten heiß starten, und das hat das Team gut gemacht. Sie hat auch gesagt, wir haben Gegentore bekommen, die ein bisschen scheiße sind, aber es ging wieder weiter. Und das ist wirklich eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Also interessanter Kniff, der auch wirklich gut funktioniert hat, mit aber noch kleinen Fragezeichen und vor allem mit einem Gegner, und das ist die Jena-Perspektive, der sich wirklich toll darauf eingelassen hat. Jena dachte, glaube ich, erst noch, das wird ein normales Spiel. Die hatten so einen 4-1-Aufbau, sehr breit. Essen war aber schon in dieser Phase sehr, sehr kompakt. Also ich spreche jetzt von der unmittelbaren Anfangsphase. Die ersten 5 Minuten waren das bis zum 0:1. War auch ganz interessant, weil Essen sich nämlich nicht auf diese Breite hat einlassen wollen, zumindest in dieser Phase. Da standen sie schmal in so einem 1-3, also quasi drei vordere Spielerinnen. Da war es dann der Dreiersturm und dahinter dann Kowalski. Aber durch die Dynamik dieses Spiels war es dann, glaube ich, ein Spiel, das du taktisch beschreiben kannst, in dem die Entstehung von vielen Toren und von vielen Szenen aber dann schon viel damit zu tun hat, was machen die Spielerinnen auf dem Feld? Wie gehen sie damit um, dass sie vor Probleme gestellt werden, die so in dieser Art nicht zu erwarten waren, und finden sie dafür Lösungen? Und ich finde, dass das, ja, das hat Jena wirklich sehr gut hingeschafft und hat eine gute Reaktion gezeigt. Eigentlich auf alle Gegentore, muss man sagen. Erst hat der Aufbau durchs Pressing hindurch gar nicht geklappt, dann haben sie es lang probiert, aber irgendwann hatten sie dann auch Essen immer wieder in ungünstigen Situationen für Essen. Also gerade über die Außenbahn ging viel, und was mir auch aufgefallen ist, da hat Jacqueline Meissner auch gefehlt, das Zentrum war manchmal ganz schön offen bei Essen, also im Umschaltmoment, dadurch, dass eben auch die Verteidigerinnen Ostermeier und ja auch Fürst auf der anderen Seite sich immer mal wieder auch nach vorne eingeschaltet haben. Das hat manchmal nicht ganz so gut gepasst. Dann ist auf jeden Fall Börner noch zu nennen. Die hatte nach ihrer Einwechslung eine Reihe von guten Chancen und Momenten. Bonsu, die wirklich ein schwieriges Spiel hatte, aber dann diese wichtige Klärungsaktion noch hat. Das 3:5 wäre mutmaßlich dann schon das Ende dieses Spiels gewesen. Und Reuter, die auch wirklich ein schwieriges Spiel für sich hatte, holt sich auch sehr früh eine gelbe Karte in der 12. Minute schon. Da war genau so das Problem, gegen das Pressing durchzuspielen, war da letztlich Auslöser dieser Karte. Die vergibt dann kurz vor Schluss noch die Chance aus 4:4. Es gibt noch ein Nebenthema, das muss man auch thematisieren. Ich glaube, das ist aber nicht ganz entscheidend gewesen. Also es waren 3 Gegentore aus Standardsituationen. Auch Einwürfe gehören da ja mit dazu. Das kann man thematisieren. Ich habe da aber eigentlich kein strukturelles Problem bei Jena erkannt. Das war tatsächlich eher Aufbauspiel und eben die Phase, in der der Flügel überladen wurde. Also letztlich hätte sich vielleicht eine der Stürmerinnen, hätte sich weiter fallen lassen müssen in dieser Phase, in der Essen den rechten Flügel überladen hat. Also eigentlich Alkaide. Vielleicht wurde sie auch deshalb so früh ausgewechselt. Also das war mit Mühlemann der erste Wechsel in der Pause dann von Florian Kästner. Die hätte da eigentlich mithelfen müssen. Denn die anderen, wenn die rüberschieben in diesem Bereich, wenn da noch Geißer mit dazukommt als zweite Sechs zum Beispiel, dann macht man halt sehr viel im Zentrum auf. Also das sind eben so klassische Situationen, wo du eine Entscheidung treffen musst als Angreiferin. Du siehst, dass deine direkte Gegenspielerin, wenn wir jetzt einfach mal so tun, als sei es eine Frau-Deckung, du siehst, dass sie sich nach vorne einschaltet. Also Ostermeier nimmt den Sprint auf. Und dann musst du in die Entscheidung treffen. Gehe ich mit? Und dann haben wir aber auch eine weniger für den Umschaltmoment. Oder vertraue ich darauf, dass das jetzt nicht zu einem Tor führt und wir dann im Konter einen Vorteil haben. Und ich finde, da hat sie öfter die falsche Entscheidung getroffen, war aber auch wirklich herausfordernd, und sie war auch wirklich nicht die Einzige, die Probleme hatte. Also auch Thomas Ihlenburg, von der ich ja ein sehr großer Fan bin, habt ihr ja, glaube ich, in den letzten Sendungen schon gemerkt, die hatte ihre Probleme. Auch Jasmin Janning hatte kein fehlerfreies Spiel. Also es war anstrengend für Jena, und trotzdem ist man in der Partie geblieben. Und trotzdem würde ich am Ende auch sagen, dass die SGS verdient gewonnen hat, was auch damit zu tun hat, wie gut man im Verwerten der Torchancen war. Also die SGS hat aus einem Expected Goals Wert von 2,09 einen Expected Goals on Target Wert gemacht. Also da wird dann nur gemessen, wo kam denn dann eigentlich, wohin war der Schuss oder der Abschluss platziert, und wie wahrscheinlich ist es ausgehend von dieser Platzierung, dass der Ball auch ins Tor geht. Also aus 2,09 Expected Goals einen 3,28 Expected Goals on Target Wert gemacht. Interessanterweise auch Jena in dieser Kategorie sehr, sehr gut. Aber das zeigt eben, die Abschlussqualität war da bei Essen. Das haben wir nicht immer gesehen. Ich möchte kurz erinnern, Essen und Jena sind die beiden Teams mit der schlechtesten Offensive. 21 Tore haben sie jetzt dann nach diesem Aufeinandertreffen. Also ein wirklich interessantes, tolles Spiel, über das man auch taktisch viel, viel sagen konnte. Und das jetzt natürlich auch in der Tabelle für Stress sorgt. Also Jena hat natürlich jetzt, ich habe vorhin gesagt, sie werden bis zur letzten Sekunde um den Klassenerhalt mitspielen. Das habe ich natürlich nicht aus der Tabellenposition heraus gemeint, denn 7 Punkte Rückstand bedeutet, das ist es jetzt dann bald gewesen, weil wir haben noch 9 Punkte, die zu vergeben sind. Aber die SGS reagiert natürlich mit diesem 4:3 auf das Ergebnis, über das ich gleich sprechen werde, nämlich den Sieg des HSV, bleibt mit 3 Punkten dran bei einer aktuell um 6 Tore schlechteren Tordifferenz. Es wird schwierig. Essen spielt noch zu Hause gegen Leverkusen und Freiburg und beim 1. FC Nürnberg. Aber unmöglich ist es, glaube ich, auch nicht, hier 3 Punkte aufzuholen. Und das zeigt ja vielleicht auch die Trainerinnenentscheidung beim HSV, die dort ja schon vor diesem Spieltag getroffen wurde. Jena wiederum wird jetzt noch zu Hause gegen Freiburg, in Bremen und dann zu Hause gegen den 1. FC Köln spielen und hat uns aber wirklich mal wieder ein sehr, sehr interessantes Spiel geliefert in dieser Saison. Das kann man nicht über alle Teams sagen, aber auf wen ich da anspiele, das erfahrt ihr nach dieser kurzen Unterbrechung. Wir wollen sprechen über die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem HSV am Freitagabend. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Lee Sprankau ist nicht weiter Trainerin beim HSV. Rodolfo Esteban Cardoso ist jetzt die Interimslösung bis zum Saisonende. Man hat damit reagiert auf die Leistungen, auf die Tabellensituation. Vermutlich auch über Dinge, die da zwischen Trainerin und Spielerin vorgefallen sind. Das ist zu spekulieren, aber ich denke, also wenn ihr den Rasenfunk verfolgt habt, dann wird euch diese Entlassung nicht komplett gewundert haben, denn vom spielerischen Konzept her, da hatte der HSV einfach immer wieder Probleme und hat es vor allem trotz der guten Neuzugänge im Winter, die man geholt hat, da hat man ja dann endlich mal ein bisschen getroffen auf dem Transfermarkt, um es mal so zu sagen. Da hat man trotz dieser Verbesserung letztlich kein Fundament gehabt, auf das man aufbauen konnte, spielerisch gesehen. Und da ist natürlich dann die Frage, kann man das erwarten von einem Aufsteiger? Aber es ist nachvollziehbar, dass es da eine Entscheidung gibt. Dass es Rodolfo Esteban Cardoso geworden ist, da kann man natürlich drüber sprechen, ist eine naheliegende Lösung, kommt aus dem Verein, hat auch zum Teil schon mit den Frauen zusammengearbeitet. Also die Frauen hatten ja immer wieder, weil der Kader so groß ist, hatten sie ja immer wieder Spielerinnen, die nicht im Spieltagskader gelandet sind. Die haben dann mit der U23 trainiert. Es gab immer wieder auch individuelle Einheiten und da soll wohl auch Cardoso welche geleitet haben, nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte. Also er ist nicht kein komplett neuer für die Spielerinnen und Spieler gewesen. Entschuldigung, natürlich nur für die Spielerinnen. Es ist für mich die 10. Stunde. Für euch ist es erst Minute 23 im Podcast, aber für mich ist es ein sehr, sehr langes Wochenende gewesen. Also verzeiht es bitte. Gehen wir ins Spiel rein. Und das war nicht von Highlights durchdrungen, zumindest nicht engmaschig, würde ich jetzt mal sagen. Eher von Fouls, Verletzungen und Unterbrechungen. Unter anderem schon sehr, sehr früh Jonna Wrede, die sich schon in der 5. Minute verletzt am linken Sprunggelenk und dann ausgewechselt werden muss. So wie es ich gesehen habe, war schon klar, sie muss raus, aber die Co-Trainer haben ihr gesagt, geh nochmal aufs Feld, damit das Spiel nochmal dann unterbrochen werden muss, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, den Wechsel vorzubereiten. So sah es auch für mich zumindest aus. Ich weiß nicht, ob das bei einer 17-jährigen Spielerin so der perfekte Umgang damit wäre. Aber immerhin, sie hatte keinen Zweikampf zu bestreiten. Das heißt, es konnte nicht oder ist im Nachhinein nicht schlimmer geworden. Für sie kam dann Croato rein. Und die hat dann tatsächlich auch die beste Chance. In der 26. Minute geht sie von rechts in den Strafraum, obwohl sie eigentlich die meiste Zeit links gespielt hat, also auf der Wrede-Position, trifft dann mit so einer Schussflanke allerdings nur das Aluminium. 7 Minuten später, nächste Chance für den HSV, Brunthaler ist auf dem linken Flügel frei, wird von Mai nur gestellt und kann deswegen ohne Druck nach innen passen, flach auf Christine Meyer, die den Ball aber unsauber verarbeitet und das Tor verfehlt. Es gibt noch eine größere Chance für Nastassja Lein, in der sie Böhler ziemlich heftig austribbelt im eigenen Strafraum. Allerdings ist ihr Schuss dann doch eher harmlos. Das war unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff und in der zweiten Hälfte fällt dann in der 56. Minute das eine Tor, das dieses Spiel entscheiden sollte. Eine Ecke von der rechten Seite von Lindberg landet bei Böhler, die per Kopf das 1:0 macht. Und wenn ihr euch nochmal Highlights dazu anguckt, dann schaut euch einfach an, wo kommt Böhler her und welche Nürnberger Spielerin wäre wohl für sie zuständig gewesen. Ich vermute, dass es Laura Miller war. Die hatte sie aber gar nicht auf dem Schirm. Die hat sich an der Spielerin vor ihr orientiert. Das war ein richtiges Mismatch. Das war ein großer Fehler. Mal wieder, muss man sagen, bei einer Standardsituation vom 1. FC Nürnberg. Und auch deshalb fällt dieser Treffer. So deutlich muss man das sagen. In der 77. Minute hat Annalena Böhler dann allerdings auch etwas Glück, denn sie fällt in einem sie wird von Nastassja Lein gefault, beziehungsweise Selina Menze sieht es nicht als Foul und sie fällt dann mit ihren Händen auf den Ball. Das hätte auch einen Strafstoß geben können, meiner Meinung nach. Den gab es dann allerdings nicht. Bartz vergibt dann noch eine Chance kurz danach. Doucouré prallt in der Schlussphase noch mit Prunier zusammen. Doucouré sowieso erst ohne Fremdeinwirkung in der ersten Hälfte noch an der, ich glaube, rechten Achillessehne oder zumindest am hinteren Fuß verletzt. Sah sehr schlimm aus, konnte dann allerdings weiterspielen, wurde dann später nochmal genau an diesem Fuß getroffen, hat allerdings auch, also was heißt allerdings, sie hat sehr laut geschrien, als sie dann gesehen hat, es gibt aber keinen Foulpfiff, stand sie allerdings auch sehr schnell wieder auf den Beinen, auf beiden Beinen. Am Schluss prallt sie mit dem Kopf an Prunier. Das war ziemlich heftig, sie konnte dann auch nicht weiterspielen. Das heißt, der HSV musste dann sogar in Unterzahl sein. Nee, sie ist an Günster geprallt. Entschuldigung, ich habe mir die falsche Spielerin, glaube ich, aufgeschrieben. Aber meine Erinnerung sagt Günster. Meine Notizen sind, glaube ich, falsch. Auf jeden Fall, der HSV musste in Unterzahl dieses Spiel beenden. Aber der Club hat keine einzige Chance mehr hinten raus. Und da sind wir genau schon beim Thema. Also gehen wir mal mit der Clubperspektive dann in dieses Spiel rein. Herzliche Grüße an alle vom 1. FC Nürnberg, die das hier hören. Aber es ist wirklich, wirklich anstrengend, die Spiele des 1. FC Nürnberg in dieser Saison zu gucken. Der 1. FC Nürnberg hat eine unglaublich schlechte Passqualität. Und das, also es fällt einem auf, wenn man mehr als 3 Spiele von ihnen gesehen hat. Nur um es kurz zu verdeutlichen, auf die Saison hin gesehen, hat der 1. FC Nürnberg eine Passquote von 58%, ist damit weit abgeschlagen Tabellenletzter. Der Vorletzte in dieser Statistik ist der HSV und der hat 10% mehr Passquote, eine bessere Passquote, 68% zu 58%. Also wir sprechen hier wirklich von einer ganz eigenen, fehlenden Qualität im Passspiel. Und dieses Spiel hier war keine Ausnahme. 56% Passquote, 17 VS, die Passquote im Angriffsdrittel waren 35%. Ich habe mir ein paar davon rausgeschrieben. Also Hohmann spielt in 74 Minuten zum Beispiel 11 Pässe, von denen 3 ankommen. Und wenn ihr euch gruseln wollt, dann klickt euch durch. Und ich meine das nicht despektierlich den Spielerinnen gegenüber. Und mir ist auch klar, dass du nicht mit Passquoten Spiele gewinnst. Also das liegt natürlich auch ein bisschen in der Spielanlage des 1. FC Nürnberg angelegt, die eben über Dynamik kommt, die über Pressing-Momente kommt, die jetzt gar nicht wirklich unbedingt darüber kommt, dass man sich von der Torhüterin bis zur Mittelstürmerin durchkombiniert und dann ein Tor erzielt. Das ist mir alles klar. Aber auch deshalb sind diese Spiele vom 1. FC Nürnberg ein bisschen schwerer zu bewerten, weil es gibt wirklich wenig Griffiges jenseits von Fouls und eben kleineren Torchancen, die man hat oder guten Pressing-Momenten, die man annehmen kann. Es gibt eben, also der 1. FC Nürnberg ist das Team, dem man am häufigsten beim Scheitern zuguckt in der Liga. Und das klingt jetzt viel, viel krasser, als ich das meine. Ich meine einfach nur, ich sehe Dinge, die nicht funktionieren. Pässe, die nicht ankommen. Pässe, die ins Ausgehen. Zweikämpfe, die als Foul enden. Ich sehe auch Balleroberungen und so weiter. Aber deswegen ist es wirklich schwer, aktuell den Club zu analysieren, so dass man auch den Spielerinnen gerecht werden würde. Und ich bilde mir ein, dass man das auch manchmal im Spiel merkt. In dieser Partie gegen den HSV zum Beispiel war es so, selbst in den Phasen, in denen der HSV in der eigenen Hälfte stand und man Nürnberg den Ball überlassen hat, was selten der Fall war, denn eigentlich hatte hier eher dann der HSV den Ball, wir kommen am Ende auf 35% Ballbesitz für den 1. FC Nürnberg. Selbst in diesen Phasen hat die Innenverteidigung gar nicht richtig aufgeschoben. Also und daran würde ich dann festmachen, irgendwie gibt es da eine Verunsicherung. Also sowohl Fördersch als auch Lea Wahle Die haben das immer mal wieder probiert. Lea Wali hat auch eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber wenn man sich da die Streuung der Pässe anguckt, da hatte sie manchmal Ideen, die keine Mitspielerin hatte bei so langen Pässen. Das muss man, glaube ich, leider so sagen. Und deshalb sind es vor allem Einzelaktionen, die beim ersten FC Nürnberg dann etwas bewirken. Da ist natürlich Nastassja Lein zu nennen, da kann man auch Polaschkova nennen. Papai ist mir in diesem Spiel nicht so wahnsinnig häufig aufgefallen, auch eben Hohmann leider nicht. Und dementsprechend dürftig ist dann der offensive Output. Also wir landen am Ende bei 7 Schüssen des ersten FC Nürnberg, davon 2 aufs Tor. Muss man so ehrlich sein, der HSV hatte bei 14 Schüssen auch nur 3 aufs Tor, also da haben sie sich ungefähr auf Augenhöhe bewegt. Der Expected Goals Wert wird mit 0,36 ausgegeben für den ersten FC Nürnberg. Und das kann in einem solchen Spiel halt dann leider nicht reichen. Das muss man so deutlich sagen. Also das sind ja 0:0 Statistiken im Best Case. Und jetzt hatten sie halt nicht den Best Case, weil sie zwar nicht viel zugelassen haben, aber eben unter anderem bei einer Ecke einfach nicht gut verteidigt haben. Und deshalb wird so aus einem 0:0 im Bestfall wird ein 0:1 und das ist dann schon relativ nah am Worst Case. Denn der erste FC Nürnberg, er hätte sich komplett aller Sorgen entledigen können mit einem Sieg über den HSV. Es sind 4 Punkte Rückstand, Vorsprung, Entschuldigung, auf die SGS Essen. Ich habe euch das Programm von Essen genannt. Es ist nicht unmöglich, dass sie hier noch Siege holen. Es ist nicht unbedingt erwartbar und dann kann das sehr gut sein, dass der Club trotzdem drin bleibt. Aber insgesamt finde ich die Entwicklung in der Rückrunde doch eher enttäuschend. Und dieses Spiel war keine Werbung für dafür, weitere Spiele vom 1. FC Nürnberg zu sehen. Ehrlich gesagt, es sieht schon immer sehr traurig aus, die Kulisse dort im Stadion. Und wenn ich aber vor Ort wäre, weiß ich auch nicht, ob ich immer kommen würde. Denn schön war das wirklich nicht. Wurde noch gekrönt von einem Foul von Laura Miller an Lindberg. Limberg, wo ich sagen würde, wenn sie dafür rot sieht, reden wir da auch nicht wahnsinnig lange drüber. Dann sagen wir vielleicht harte rote Karte, aber im Ball kann sie nicht mehr spielen mit der Grätsche. Und sie geht aufs Standbein. Also da hatte sie meiner Meinung nach noch Glück. Kommen wir zum HSV, wo natürlich die große Frage ist ja, was hat denn jetzt Cardoso verändert? Wenn es mir nicht durchgerutscht ist, was ich nicht ausschließen möchte, nicht wahnsinnig viel. Also zum einen hatte er natürlich das Pech, dass er schon sehr früh Jonna Wrede rausnehmen musste und ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine Rolle im Offensivspiel gehabt hätte. Kroato hat das sehr, sehr gut gemacht, aber wahrscheinlich hat sich da schon einiges verändert. Plus, es war ja auch nicht klar, ob Ducouré weiterspielen würde können. Also zwischenzeitlich sah es so aus, als müsste er beide Außenverteidigerinnen ersetzen. Ich glaube, das haben wir in manchen Phasen in diesem Spiel schon gemerkt. Ansonsten finde ich das Zusammenspiel zwischen Barts und Machtens weiter gut. Das ist nichts Neues, sondern das haben wir auch schon unter Lee Sprenkau gesehen. Könnt ihr einfach mal drauf achten. Immer mal wieder, wenn der HSV nicht gepresst wird, dann kippt Machtens ab zwischen die Innenverteidigerin und Pauline Barts. Die steht, wenn Machtens nicht abkippt, dann steht die auf links außen, damit Brunthaler weiter nach vorne schieben kann und damit Wrede nach vorne schieben kann. Und in dem Moment, wo aber Machtens abkippt, geht Barts dann in die Mitte, damit sie das besetzt haben. Dann haben sie einen 3-1-Aufbau. Das funktioniert weiter gut. Und ansonsten hängt es aber ehrlicherweise beim HSV auch weiter an Einzelaktionen. Da konnten wir Melina Krüger sehen. Das war personell eine Veränderung. Die hat auch ein gutes Spiel gemacht, hatte gute Aktionen. In einer etwas seltsamen Szene sieht sie gelb, da wird eigentlich meiner Meinung nach sie von Romero eher gefault. Allerdings danach gibt's eine kleine Schubserei, also dafür ist die Gelbe auf jeden Fall gerechtfertigt und sie war auch nicht so wirklich einsichtig, hatte ich den Eindruck, als Selina Menzel das, glaube ich, erst noch verbal lösen wollte. Ja, und dann hat sie halt die Karte dafür gesehen, aber davon abgesehen, finde ich, hat die eine gute Partie gemacht, hatte einige kleinere und größere Chancen und sie war vor allem sehr, sehr aktiv. Also der HSV kennzeichnet sich an guten Tagen dadurch, dass du eigentlich nie so genau sagen kannst, Lindberg, Brunthaler und jetzt in diesem Spiel Krüger, wo sind denn die eigentlich in jedem Moment des Angriffs? Denn die sind mal rechts, mal links, mal im Zentrum, manchmal sogar tief. Brunthaler ist auch so ein bisschen Zielspielerin zwischen den Linien, die kommt auch gerne mal entgegen. Und das stellt natürlich die Gegnerinnen vor Aufgaben. Und da hat Krüger sehr, sehr gut reingepasst. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir die jetzt häufiger sehen auf dem rechten Flügel. Und ansonsten war aber auch wieder viel von Brunthaler abhängig, also die spielt einfach tolle Verlagerungen, die hat tolle Dribblings. Ich verstehe auch, warum Mai ihr in der einen Szene ein bisschen zu viel Platz gegeben hat, weil du wirst auch schnell mal verbrannt, wenn du raufrückst auf sie, weil dann geht sie an dir vorbei. Aber die hat einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht Und wenn Lindenberg noch ein bisschen besseres Gefühl dafür gehabt hätte, wann sie mal Brunthaler einen Weg auch mal freizieht, dann wäre hier vielleicht sogar noch mehr gegangen. Denn Wali und Förderst, die haben das schon gut gemacht, die hatten aber auch immer alle Hände voll zu tun. Auch mit Meier, die ich jetzt noch gar nicht so häufig erwähnt habe, die hat nominell in der Spitze vorne gespielt. Oft aber war ihre Hauptaufgabe, ohne dass ich es böse meine, dass sie eine Gegenspielerin bindet. Und wenn da dann eben Lindenberg immer mal wieder in die Kette reingelaufen wäre, hätte Brunthaler vielleicht auch mal dahinter spielen können und nicht immer so in diesem Bereich vor der Kette, oder am allerliebsten spielt sie ja rechts raus auf den Flügel. Das hat sie auch gut gemacht. Deswegen würde ich sagen, insgesamt haben wir wenig Neues gesehen vom HSV, aber wir haben ein erfolgreiches Spiel gesehen mit allen Aufs und Abs, die dieses Spiel auch hatte. Also Lea Paulik musste auch 2-3 Mal gut zugreifen. Also ich habe zwar den ersten FC Nürnberg kritisiert, aber das heißt ja nicht, dass man chancenlos gewesen wäre. Und natürlich, Tor nach Ecke ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, okay, der HSV hätte hier die Sterne vom Himmel gespielt. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich glaube, dass auch das Ganze zustande kommt mit der Verletzung von Frede, mit dem Angeschlagensein von Doucouré, mit den vielen Fouls in diesem Spiel, ehrlicherweise, die eben vor allem vom 1. FC Nürnberg kamen, 17, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ich glaube, dass das schon eine Rolle spielen könnte für den HSV, auch jetzt mit Blick auf die weitere Saison. Und das wäre natürlich was vielleicht sogar noch wertvoller wäre als nur so ein einfacher Trainereffekt. Für den HSV geht's jetzt dann ins Heimspiel gegen den 1. FC Union. Dann wird man beim 1. FC Köln spielen, bevor man im letzten Heimspiel den FC Bayern empfängt. Wie gesagt, 3 Punkte Vorsprung sind es auf Essen. Aktuell, das Essener Programm habe ich euch genannt. Und für den 1. FC Nürnberg geht's wie folgt weiter: auswärts bei Eintracht Frankfurt, Heimspiel gegen die SGS. Ich muss nichts dazu sagen, oder? Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel sein wird am vorletzten Spieltag. Und dann muss der 1. FC Nürnberg hoffen, dass es am letzten Spieltag um nichts mehr geht, denn dann spielt man auswärts beim VfL Wolfsburg. Das wird dann natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Und damit haben wir die letzten 4 in der Tabelle haben wir schon behandelt. Dann können wir uns doch jetzt den neuen Meisterinnen widmen. Den neuen und alten Meisterin natürlich. Der FC Bayern wird mit einem 3-2 bei Union schon wieder deutsche Meisterin. Wobei, nee, ist es falsch. Der FC Bayern wird deutscher Meister. So ist es richtig. Die Spielerinnen werden Meisterinnen. Unter der Woche wegen des Champions League Spiels gegen Barca, aber das werde ich auch noch kurz ein paar Worte verlieren. Ungünstige Terminierung, vor allem für Union und alle Auswärtsfans, und vielleicht auch nicht perfekt, dass man an einem Wochentag dann eben die Meisterschaft sich entscheidet. Aber ja, das sind einfach Dinge, die sind hinzunehmen. Das war schon bei der Terminierung des Spielplans zu sehen. Als der Rahmenterminkalender draußen war, war schon klar, okay, sollte hier ein deutscher Vertreter ins Halbfinale einziehen, dann wird es Ausweichtermine geben. Und dass jetzt rund um den 23. Spieltag dann auch mal so eine Vorentscheidung fällt, es wundert einen nicht komplett und hätte man vielleicht antizipieren können. Dieses Spiel war allerdings sehr, sehr interessant. Es ging los mit 2 Toren, auch hier in der 8. und in der 11. Minute schon. In der 8. Minute Ecke von der rechten Seite von Caro Simon. Der Ball wird von Pavelek auf Amani geklärt. Deren Schuss ist sehr ungenau, aber Imade kann den Fuß reinhalten und trifft schon wieder. Edina Imade hat einfach eine ganz fantastische Torquote. Das muss man sagen. Rechnet mal auf Minuten runter, das ist irre. Aber diese Führung, sie hält nur 3 Minuten, denn dann gibt's eine Ecke von Bayern und den Konter von Union. Barbara Dunz lässt sich den Ball klauen und Union läuft im 2-gegen-1 auf Mamutovic zu. Weidauer spielt nicht quer, sondern sie schießt selbst und sie trifft zum 1-1. Gott sei Dank. Also, das hätten wir ansonsten hier an dieser Stelle kritisiert. In der 50. Minute gibt's dann das 2-1. Dunz bekommt einen langen Ball und zieht nach innen. Bayern ist eine Überzahl, aber auch Barbara Dunz schießt und trifft selbst zum 2-1. Dahlmann hatte noch mit einem Laufweg verwirrt. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn da werde ich gleich nochmal beim Barca-Spiel drüber sprechen. Achtet mal was Linda Dahlmann, es tut mir leid, was sie macht mit ihren Laufwegen, wie wichtig die sind. Da hat sie vielleicht gerade in der Liga das beste Gefühl für, was die Mitspielerinnen brauchen. Ganz, ganz fantastisch. Aber auch diese Führung vom FC Bayern hält nicht ewig. In der 77. Minute macht Amber das 2:2. Sie setzt sich gut durch und bekommt einen traumhaften No-Look-Pass von Sophie Weidauer und ihr Schuss geht dann ins kurze Eck. Es sieht also so aus, als ob es zumindest keine rauschende Meisterinnenfeier werden würde für den FC Bayern. Aber in der 84. Minute kommt es anders. Clara Bühl nach Verletzung wieder eingewechselt und Julia Quinn nach der Schulterverletzung in der Länderspielpause eingewechselt. Die machen im Grunde das 3:2 im Alleingang. Bühl geht an die Grundlinie und flankt auf Quinn die Volley mit einem wirklich schönen Abschluss, den Ball zum 3:2 ins Tor setzt. Es gibt noch weitere kleinere Chancen für den FC Bayern, aber das war es das am Ende und so wird man dann Meister und kann sich entsprechend freuen. Man muss allerdings bei diesem Spiel wirklich sagen, da war schon ganz schön viel noch Anlaufschwierigkeit mit dabei. Also die Chancenverwertung, die hat geholfen und die war vor allem am Anfang gar nicht so schlecht. Nicht so gut wie die von Union, die würde ich als perfekt beschreiben, aber die war schon... Das war schon wichtig. Ich fand es auch interessant, dass Caro Simon immer wieder die Breite nicht gehalten hat und eingerückt ist, wenn der Ball auf rechts war. Und ich glaube, dass man da Union in die Karten gespielt hat. In der zweiten Hälfte war es auch viel, viel besser. Dann haben einfach beide Außenspielerinnen, also egal, ob das dann Ballisea war auf der rechten Seite oder Simon, Dahlmann war auch viel auf rechts, die haben dann einfach viel besser die Breite gehalten, auch auf der ballfernen Seite. Und das hat es eben Union nicht ganz so einfach gemacht, alle Spielerinnen abzudecken. Union, da werde ich gleich noch drüber sprechen, hätte nämlich eigentlich im Zentrum schon seine Probleme bekommen können. Durch dieses Zentrum ist auch Bayern immer wieder durchgekommen. Also sowohl Stanbay als auch Linda Dahlmann und Momoko Tanikawa, die konnten immer wieder aufdrehen zwischen den Linien. Und allein Linda Dahlmann hat dadurch zentral einige Schusschancen bekommen, die dann allerdings auch Kara Bösel gut pariert hat. In der zweiten Hälfte passt dann Bayern ein bisschen an, sie halten eher die Breite, sie spielen auch mal eher den langen Ball, denn das war auch noch Teil des Problems, dass Union mutig war im Spiel gegen den Ball, durchaus auch mal höhere Pressing-Momente mit dabei hatte und dann setzten sich die Bayern-Spielerinnen auch letztlich verdient durch. Harder trifft auch nur den Pfosten noch kurz vor Schluss, es hätte sogar noch ein 4:2 werden können, aber... Zwei Gegentore gab es in dieser Saison. Ich habe jetzt hier meine nächsten, ich habe hier meine Übersicht nicht offen, aber ich glaube noch gar nicht für den FC Bayern, wenn wir mal das Barca-Spiel in der Gruppenphase der Champions League ausklammern an dieser Stelle. Ich rede von der Liga. Also es war definitiv auch ein guter Auftritt von Union mit einer riskanten Entscheidung. Also Union hat letztlich in einem 4-1-4-1 verteidigt und da ist natürlich die 1 das Problem. Und zwar nicht die vorderste 1, sondern die zwischen den Linien. Tanja Pawolek, die stand schon immer wieder isoliert im Zentrum, weil sowohl Lia Kamba als auch Lisa Heiseler, die haben schon versucht, aktiv zu verteidigen. Also es ging darum, in der eigenen Hälfte, in den meisten Fällen, zu warten auf den FC Bayern und dann aber schon Druck zu machen im Moment, in dem der Pass gespielt wird oder wenn eben eine Spielerin wie zum Beispiel eine Georgia Stanbay mit 2-3 Schritten andribbelt, dann wollten sie schon draufgehen. Bedeutet aber natürlich, dass im Rücken von den beiden dann Räume entstanden sind, die musste Tanja Pawolek abdecken und die musste sie allein abdecken. Und ehrlicherweise glaube ich, dass an einem anderen Tag der FC Bayern das auch noch deutlicher offengelegt hätte. Weil diesen Raum links und rechts von der Sechserin, also da stehen ja bei Bayern per Werkseinstellung schon zwei Spielerinnen Minimum und sie standen da auch in diesem Spiel. Sie haben es bloß nicht so gut geschafft, den Ball dorthin zu bekommen. Das heißt, Union, man kann es positiv formulieren, dass es mutig war, war es auch. Negativ könnte man sagen, vielleicht auch ein bisschen naiv zu glauben, dass man eben diesen Raum so geschlossen bekommt. Ich will nicht damit sagen, dass Kamba und Heiseler da gar nicht waren, das stimmt natürlich nicht, die waren auch oft genug, manchmal waren sie sogar zu dritt im zentralen Raum, aber es gab eben immer wieder die Momente, in denen es 2-1 war im Zentrum und normalerweise zockt sich Bayern da durch oder trifft dann aus der Distanz. Tanja Pawolek, das ist natürlich dann auch eigentlich die schlimmste Nachricht für alle Unionerinnen und Unioner da draußen, die musste in der Schlussphase verletzt runter, ist mit dem linken Fuß gar nicht mehr aufgetreten. Das sah gar nicht gut aus und deswegen, also das war ein bitterer Abend dann letztlich, dass man dieses gute Spiel, das man gemacht hat, also ich will jetzt nicht zu sehr kritisieren, das war ein gutes Spiel, die Chancenwertung war fast perfekt, der Pass von Weidauer ist wirklich fantastisch und da zeigt sich, welche Automatismen sich offenbar jetzt langsam bei Union bilden auf die man sich wirklich in der Zukunft freuen kann. Also Kamba, die quasi am Flügel den Ball gewinnt oder zugepasst bekommt und dann ihren Laufweg macht. Und aber offenbar wissen ja alle, was sie gleich tun wird, denn Weidauer kann diesen Pass blind auf sie spielen und trifft sie dann auch genau. Also wirklich toll. Ich finde, dass auch mit Ausnahme von einzelnen Szenen, also beim 2:3, da stimmt das Deckungsverhalten leider gar nicht in der letzten Kette, aber mit Ausnahme von einigen Szenen hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde, dass Steinert ein gutes Spiel gemacht hat, Kamba definitiv nochmal hervorzuheben ist. Also Union kann definitiv erhobenen Hauptes aus diesem Spiel herausgehen. Die Pavlik-Verletzung, die ist schade, und dass man noch das 2:3 kassiert hat, auch wenn es natürlich schwierig ist gegen diesen FC Bayern. Ja, das sind, glaube ich, so die Punkte, die da auf Unionerinnen-Seite nochmal ein bisschen ärgern können und die aber jetzt keinerlei Bedeutung für die weitere Saison haben. Also Union mit dem 9. Tabellenplatz und 27 Punkten ist ja schon durch mit 12 Punkten Vorsprung. Das wussten wir ja auch schon letztlich. Man wird jetzt dann noch beim HSV spielen, zu Hause gegen Hoffenheim und bei Eintracht Frankfurt. Und ich hätte jetzt eigentlich dann so die Devise ausgerufen für die Unionerinnen und Unioner: diese beiden Spiele gegen Hoffenheim und gegen Frankfurt, die könnten doch eigentlich zeigen, wo jetzt Union steht, wo man quasi, wenn man eben jetzt Spielerinnen wie eben eine Erlings zum Beispiel hat oder eine Kamba, die eben so wichtig jetzt geworden ist in den letzten Wochen, wo steht man denn da eigentlich spielerisch? Da könnte man jetzt ein bisschen was ausprobieren, und vielleicht war ja dieses Spiel gegen den FC Bayern auch schon das erste Spiel, in dem man etwas ausprobieren wollte. So, und dann kann ich noch kurz über das Spiel von Bayern gegen Barca sprechen, vor 31 ZuschauerInnen im großen Stadion. Es wird am Ende ein 1:1, und in der 8. Minute sah es eigentlich so aus, als ob es ganz anders kommen würde. Julia Quinn hat eine ganz komische Verteidigungsaktion drin. Also sie macht die Außenbahn zu, was du eigentlich nie machen musst als Außenverteidigerin. Deswegen kann hinterher Esme Bruchts an die Grundlinie laufen, auf Payor stecken, und die trifft auch mit einem super Kontakt. Wir kennen ja über Payor zum 1:0. Bis dahin hatte eigentlich Bayern gar nicht so schlecht gespielt. Kurz vorher sogar Harder eine kleinere Schusschance, wo sie den Ball aber nicht richtig trifft. Aber da hätte es dann schon wieder Erinnerungen geben können an eben das 1:7 in der Gruppenphase. Aber so ist es dann letztlich nicht gekommen. Denn die Bayern, sie spielen unheimlich tief. Sie spielen unheimlich kompakt. Sie haben den Ballbesitz komplett hergeschenkt. Also zwischenzeitlich, da gab es Phasen, wo Barca dann auch 78% Ballbesitz hatte. Aber Barca ist wenig daraus gelungen. Das muss man wirklich den Bayern zugute halten. Also insgesamt gibt es vor allem in der ersten Hälfte sehr, sehr wenige Schüsse für beide. Die wenigen Konterchancen, die Bayern hat, die spielen sie dann nicht so ganz gut aus. Aber das hat gut funktioniert. Und das war auch von der Formation her interessant. Bayern hat es in einem 4-5-1 gespielt, was zwei Vorteile hat. Du hast in der Regel drei Spielerinnen im Zentrum und wirst da nicht so schnell entblößt. Kurzer Hinweis nochmal, Union, so hättet ihr es öfter auch spielen können, aber egal. Und du hast aber zwei Spielerinnen auf den Außenbahnen, und das ist das Wichtige, wenn du gegen Barca spielst. Denn sie haben natürlich auf allen Ecken und Enden des Feldes haben sie Qualität. Aber vor allem über die Flügel, da knacken sie immer wieder die Gegnerinnen auf. Und das eben nicht nur mit guten Einzelspielerinnen, sondern auch immer mal wieder im Doppelpack. Das heißt, da zwei Spielerinnen zu haben, die eben nicht so weite Wege haben, das hat sehr, sehr gut funktioniert für den FC Bayern. Es gab seltene Momente, in denen da mal eine geschlagen wurde und nicht direkt eine weitere Spielerin schon in der Nähe war, um eben mitzuhelfen. Also Franziska Kett, über die ich gleich noch sprechen werde, die hatte da sehr, sehr gute Aktionen. Hin und wieder wurde sie aber auch mal ausgespielt, und dann war aber direkt hinter ihr eine weitere Spielerin, die helfen konnte. Auch Clara Bühl hat sehr, sehr viele defensive Aktionen mit dabei gehabt. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Franziska Kett ist dann auch die auffälligste Spielerin in der Offensive gewesen. Die hat schon in der ersten Hälfte zwei gute Schusschancen. Und dann erzielt sie tatsächlich in der zweiten Hälfte das 1:1, und sie bereitet es selbst vor. Also Georgia Stanway hält den Ball noch an der Seitenauslinie im Spiel. Franziska Kett bekommt ihn dann von Clara Bühl und passt ihn auf Harder, und die geht in den Strafraum, und schaut euch das Tor nochmal an. Franziska Kett läuft jetzt diagonal in den Strafraum, und Linda Daimann hat alles im Blick, wie immer. Und Pernille Harder, die will die ganze Zeit nur auf Franziska Kett spielen. Also das wirkt auf mich so, dass sie genau weiß, was sie jetzt tun wird. Und Linda Daimann weiß auch, der Ball, der wird jetzt wahrscheinlich nicht auf mich kommen. Ich habe jetzt vor allem die Aufgabe, ich ziehe jetzt den Raum für Franziska Kett frei. Und das macht sie perfekt. Sie macht sogar so, dass sie auch anspielbar gewesen wäre. Also Harder hätte sogar noch auf Dallmann quasi den kurzen Pass spielen können. Aber dadurch, dass Dallmann diesen Weg geht, dadurch hat Kett die Zeit, dass sie nach der Ballannahme mit dem zweiten Kontakt noch schießen kann. Ansonsten hätte sich da wieder jemand dazwischen geworfen. Also wieder ein fantastischer Lauf von Linda Dallmann und natürlich ein schönes Tor von Franziska Kett. Das dann konterkariert wird durch die rote Karte, die sie 10 Minuten später sieht. Sie greift nach dem Trikot von Salma Paraluelo, so sagen es danach alle anderen. Ehrlich gesagt sieht es aber schon, also sie packt nur die Haare, vom Trikot hat sie nichts. Und hält sie ganz kurz fest. Dafür gibt es eine rote Karte. Es gibt auch die rote Karte gegen José Bacala. Und danach viel Aufregung und auch einige rege Diskussionen, weil natürlich eine Spielerin, die so lange Haare hat, nicht am Trikot gehalten werden kann, kaum ohne, dass man Haare in der Hand hat. Da hat Bianca Rech unter anderem auch eine Regeländerung vorgeschlagen. Ich bin da ehrlicherweise sehr verhalten zu. Ich verstehe den Frust des FC Bayern. Ich weiß auch nicht, ob es Rot gegen Bacala auch noch hätte geben müssen. Allerdings, er geht aufs Feld, er hat auf dem Feld nichts verloren. Ich fand auch die Schiedsrichterin nicht immer in allen Szenen souverän, aber es ist halt auch nicht so einfach, der Job einer Schiedsrichterin. Aber ich würde ja ehrlicherweise behaupten, bevor wir jetzt irgendwelche Regeländerungsdiskussionen führen, würde ich eigentlich lieber drüber sprechen, warum ist es eigentlich für uns anscheinend dann ja so okay, dass eine Spielerin, die ausgetribbelt wurde, jemanden am Trikot festhalten darf. Also weil wir wollen ja das quasi legitimieren. Wir wollen durch eine Regeländerung hinkriegen, dass dann nicht mehr aus Versehen die Haare erwischt werden. Und ich weiß, dass es bitter ist und ich finde das für Franziska Kett und den FC Bayern ist das auch bitter. Sie wäre klar Spielerin des Spiels gewesen. Und das ist jetzt natürlich auch fürs Rückspiel ein Problem. Aber sie war ausgetribbelt und sie wollte halt am Trikot festhalten. Finde ich nicht sportlich. Und nur weil wir uns dran gewöhnt haben, wüsste ich jetzt nicht, warum das durch eine Regeländerung sanktioniert werden sollte. Beziehungsweise die Sanktion aufgehoben werden sollte. Und den Quervergleich mit Kathi Hendrich, den verstehe ich, weil es eben einfach ein wichtiges Spiel in der deutschen Fußballgeschichte war. Aber das ist für mich auch nochmal eine andere Nummer, weil da Kathi Hendrich eigentlich oben am Kopf packt und auch deutlich nochmal eine ruckartige Bewegung zu sehen ist. Also deswegen, ich verstehe, dass man es nebeneinander stellt, aber miteinander zu tun haben diese beiden Szenen eigentlich gar nicht so wirklich. Und dann steckt da, und das will ich nur einmal kurz erwähnt haben, es steckt halt leider auch eine rassistische Komponente mit drin. Denn zumindest in den beiden Fällen, die wir jetzt hier hatten, Kathi Hendrich und Franziska Kett, ist es jeweils eine schwarze Gegenspielerin gewesen. Und wenn ihr euch mal einlesen wollt über Frisuren im afroamerikanischen, im afrikanischen Raum, dann haben die eben oft auch eine wichtige kulturelle Bedeutung. Das heißt, wenn wir es als Problem darstellen, dass Haare zu lang sind, dann schwingt da eben eine nicht intendierte, aber enthaltene rassistische Komponente mit drin. Ihr merkt, dass ich gerade sehr vorsichtig formuliere, weil ich weiß, dass gerade in Deutschland Rassismus immer gleich, also die berühmte Rassismuskeule. Wir können ja nicht ordentlich über Rassismus diskutieren in Deutschland. Es wird ja auch deshalb nicht ordentlich wissenschaftlich erforscht. Also lest das sehr, sehr gute Buch von Gilda Sahebi dazu, wie wir uns Rassismus beibringen können, heißt das. Da wird das nochmal sehr, sehr schön aufgearbeitet. Deswegen, ich weiß, wie schwierig es ist, quasi allein schon dieses Wort in den Mund zu nehmen in einem öffentlichen Medium, weil sich da ganz, ganz viele gleich moralisch abgewertet fühlen. Ich meine das jetzt aber im Sinne des Wortes und im Sinne von Rassismustheorien. Es steckt da eben ein Rassismusanteil mit drin, der nicht intendiert ist, der aber mit drin ist. Und auch deshalb halte ich aber die Diskussion für so brenzlig, dass man dann schon drauf achten sollte, wer sind hier dann die Adressaten und diejenigen, die Botschaften absenden. Und da würde ich mich persönlich wohler mitfühlen, wenn eben zum einen nicht nur Spielerin des Teams, das gerade in Unterzahl ein Spiel beenden musste. Übrigens ging es mit 1:1 aus. Bayern hat es noch gut verteidigt. Mamutovic gut gehalten. Also wenn sich nicht nur solche Spielerinnen äußern, sondern vielleicht auch diejenigen, die es betrifft, ist das jetzt, also ich hoffe, der Punkt ist rübergekommen und ich hoffe, ihr bekommt das jetzt auch nicht in den falschen Halt. Es war auf jeden Fall insgesamt ein gutes Spiel des FC Bayern mit einer komplett neuen Taktik. Natürlich wird das jetzt im Rückspiel am nächsten Sonntag um 16.15 Uhr, wenn ich es gerade richtig auswendig weiß, wird auch wieder im ZDF übertragen. Wird das eine große Aufgabe im ausverkauften Camp Nou? Aber ja, es hatte einfach viele Geschichten dieses Spiels. Es ist schade, dass eben so Platzverweise hier jetzt dann eine Rolle spielen. Aber so ehrlich muss man sagen, komplett unverdient waren die halt nicht. Also Haare ziehen ist halt rot. Gab es auch ganz wichtige Szene aus dem Champions League Viertelfinale zwischen Chelsea und Arsenal. Also ein krasses Ausbleiben einer roten Karte. Deswegen, wer weiß, ob deswegen auch die Schiedsrichterinnen nochmal neu dafür sensibilisiert wurden. Und auch das Betreten des Feldes als Trainer sollte man einfach unterlassen. Das darf man einfach nicht machen. Was José Barcala gesagt hat und ob das gerechtfertigt ist, meine persönliche Theorie ist, wenn sie nicht die rote Karte schon in der Hand gehabt hätte, hätte sie ihm gelb gezeigt. Aber das kann ich jetzt auch mit nichts stützen, außer eben, ich glaube, dass das so war. Aber komplett unberechtigt waren diese roten Karten nicht. Und jetzt deutet das halt leider dann auch auf eine Schwachstelle im Kader des FC Bayern hin. Denn je nachdem, wie fit und spielfähig Katharina Naschenweng ist, muss man sagen, dass eine Caro Simon zum Beispiel dann im Tempo dann eben doch leichte Nachteile hat. Zumindest gegenüber einer Franziska Kett, die eben unheimlich schnell ist. Und Geschwindigkeit auf den Außenverteidigerinnenpositionen ist ein Thema beim FC Bayern, das man nur auf allerhöchstem Niveau sieht. Deswegen ist es vielleicht auch nicht das größte Thema, aber es ist eins. Und das wird man jetzt, glaube ich, im Rückspiel dann auch sehen können. Schauen wir mal, wie der FC Bayern damit umgeht. Erstmal wird es ja das Nachholspiel geben für die Bayern-Frauen in Bremen am Mittwoch um 18 Uhr wird das stattfinden. Und über genau so ein Nachholspiel werde ich jetzt gleich noch sprechen, aber ich muss jetzt ganz dringend ein bisschen was trinken. Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt werde ich wirklich langsam mal kürzer bei der Spielbesprechung, denn ehrlicherweise in dem Spiel steckt auch wirklich nicht so viel drin und das ist für beide Teams eigentlich ein Problem. Was vor allem drin steckte, wenn man es jetzt ganz verkürzt sagen wollen würde, das waren Platzverweise. In der 85. Minute ist Kessia Bussi nach einem tiefen Pass durch und wird durch Gutmann zu Fall gebracht. Das ist eine klare rote Karte, denn es ist das Verhindern einer klaren und offensichtlichen Torchance. Den fälligen Freistoß hat dann El-Sharif sicher und nur eine Minute später, also 85. Minute war das Foul, 87. dann nach roter Karte, Beschwerden und so weiter und so fort der Freistoß. 88. Minute nach einem tiefen Pass ist Sternert hinter der Kette durch und wird von Janu Lewis zu Fall gebraucht. Auch das die Verhinderung einer klaren Torchance und auch das eine rote Karte. Das heißt, es geht mit 10:10 weiter. Larissa Mühlhaus schießt dann den fälligen Freistoß, den allerdings hat Tufekovic, die ebenfalls rot gesperrte Stina Johannes vertreten hat. Das waren allerdings schon mit die wichtigsten Szenen dieses Spiels. Es gab natürlich kleinere Chancen, aber am Ende ist es ein 0:0, so wie es klingt. Also die Expected Goals Werte zum Beispiel waren 0,91 zu 0,67. Immerhin möchte man sagen, ich meine, wir kommen vom Nürnberg HSV Niveau bis hierhin, aber es war wenig zu sehen. Es war allerdings kein Spiel, in dem nicht der Mut gefehlt hätte. Also es war jetzt nicht so, dass die sich beide so geeinigt hätten auf ein 0:0. Werder beginnt mit einem sehr, sehr guten Pressing und beginnt es eigentlich fast schon eine Untertreibung, denn die komplette erste Hälfte ist davon geprägt. Sie haben sehr, sehr viele hohe Balleroberungen und auch deshalb gibt es sehr wenig Gefahr vom VfL Wolfsburg. Einmal patzt El-Sharif, da hat sie Glück, dass das nicht zu 0:1 führt. Und in seltenen Szenen ist Werder zentral zu offen, unter anderem eben bei der roten Karte von Gutmann. Dieser Pass auf Bussi, der war schon, also er stand vorher in der Zeitung, dass dieser Pass bald gespielt werden würde, weil da eben immer öfter die Innenverteidigerinnen zu breit standen im eigenen Ballbesitz. Aber ansonsten, gegen den Ball, finde ich, war das ein sehr, sehr gutes Spiel von Werder. So ab Mitte der ersten Hälfte kam dann auch Wolfsburg mal in höheres Pressing und das war dann vor allem der Unterschied zur zweiten Hälfte auch. Also in der zweiten Hälfte hat Werder Bremen dann größere Probleme im eigenen Ballbesitz und das liegt eben auch daran, dass dann jetzt der VfL Wolfsburg eben besser in sein Pressing hineinkommt. Sie haben es schon in der ersten Hälfte probiert, wie gesagt, so ab Mitte der ersten Hälfte gelang es dann auch immer mal wieder ein bisschen besser. Und dann hat man gesehen, dass eben auch Werder große Probleme hat, sich da durchzuspielen. Lange Bälle kamen ins Nichts. Larissa Mühlhaus war so ein bisschen isoliert, würde ich fast sagen. Also sie hat manchmal schon einen Ball festgemacht, aber hatte dann gar nicht die Anspielstation, wo sie ihn hätte ablegen können. Also da hatte dann Werder größere Probleme und dann hatte auch Wolfsburg seine Chancen. Allerdings muss man bei Wolfsburg sagen, ich habe ja vorhin davon gesprochen, bei Essen gegen Jena, dass die aus ihren Chancen sehr, sehr gute Chancen, sehr, sehr gute Schüsse gemacht haben. Ihr erinnert euch, Expected Goals Wert versus Expected Goals und Target Wert. Das war beim VfL Wolfsburg, und es tut mir leid, wenn ich das so offen sage, das war katastrophal. Also die haben aus ihrem Expected Goals Wert von 0,67 einen Expected Goals und Target Wert von 0,07 gemacht. Also quasi nicht nennenswert. Sie hatten sowieso nur 9 Schüsse, von denen 3 nur aufs Tor gegangen sind. Und die hatten einen aufaddierten Expected Goals Wert von 0,07. Also der VfL Wolfsburg hat definitiv seine Probleme. Und das kann man quasi auf allen Ebenen eigentlich besprechen. Man kann es jetzt, ich fange mal spielerisch an. Da haben wir eben nicht nur diesen niedrigen Expected Goals und Target Wert, sondern wir haben eben auch einfach sehr wenige Chancen, die herausgespielt wurden. Wir haben wieder wenig Systematik. Also der VfL Wolfsburg ist ein gutes Team und er schafft es auch gegen gute Teams, zu denen Werder Bremen auch dazu gehört, zu gewinnen oder gute Spiele zu machen. Es folgt aber sehr selten einer Systematik. Also hier wieder war die Rollenverteilung zwischen Schielland und Minge, war mir nicht immer eindrücklich. Ich kann euch nicht genau sagen, was eigentlich der Plan war von Linda und Pujols auf den Außen. Also wie genau die zusammen hätten spielen sollen. Also bei Linda und Svenja Huth auf der rechten Seite, da war es vielleicht noch am einfachsten, weil das halt eher so ein bisschen klassisch ist. Svenja Huth ist ja auch unheimlich schlau darin, einfach zu wissen, wann sie den zentralen Raum besetzt, den rechten Halbraum, oder wann sie dann doch mal die Breite hält. Häufiger ist sie eigentlich im Zentrum zu finden. Und das hängt aber halt damit zusammen, dass da dem VfL Spielerinnen fehlen. Also Paddemaus steht da. Rein theoretisch steht da auch öfter Minge, aber sie bekommen den Ball da sehr selten hin. Und auf der anderen Seite mit Levis und Pujols, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was da der Plan war. Also, ja, ich kann es euch leider einfach nicht sagen. Ich könnte mir jetzt hier so Dinge ausdenken, aber ich habe es zumindest nicht gesehen. Das kann immer noch sehr, sehr im Auge des Betrachters liegen, dass das mein Fehler war, aber ich habe es nicht auf dem Feld gesehen, was da der Offensivplan gewesen wäre. Und insgesamt muss man sagen, befindet sich der VfL Wolfsburg in einer ganz komischen Situation gerade. Also die Meisterschaft ist ja logischerweise weg. Man hat 7 Punkte Vorsprung auf Eintracht Frankfurt zum Zeitpunkt, in dem ich das hier sage. Ich weiß noch nicht, wie gleich Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg gespielt haben wird. Ihr werdet es jetzt dann gleich im Anschluss an dieses Segment hier hören. Aber je nachdem, wie dieses Spiel läuft, kann es sein, dass alle Bedenken, die ich habe, sich schon erübrigt haben, denn wenn Wolfsburg das gewinnt, dann ist man sicher durch und dann hat man Platz 2 sicher, aber es könnte auch nochmal enger werden. Und das mit dem, es könnte nochmal enger werden, das bezieht sich ja auch auf die strukturelle Positionierung des VfL innerhalb der Liga. Medien berichten, dass Viola Odebrecht und Osman Çanka ja für den Posten von Ralf Kellermann als NachfolgerInnen abgesagt haben, dem VfL Wolfsburg. Gleichzeitig sehen wir Vivien Endemann, die bekannt gibt, dass sie zum FC Liverpool wechselt in die WSL, einem Team, das aktuell noch im Abstiegskampf steckt. Also ich gehe vom zweitplatzierten, sicheren Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg, gehe ich nach England. Das sagt einiges aus. Und all die anderen Themen, die man dazu auch noch nennen könnte, die anderen Beispiele, die haben wir ja in den letzten Wochen schon gesprochen. Der VfL Wolfsburg muss sich wirklich schleunigst überlegen, welche Rolle er in der Liga spielen will, und zwar nicht vom Ergebnis her gedacht, also weil klar, da ist die Antwort, wir wollen immer Champions League spielen, sondern spielerisch und strukturell. Also spielerisch, was soll die Identität des VfL Wolfsburg sein? Ballbesitzfußball, Konterfußball, physischer Fußball, taktisch schöner Fußball, innovativer Fußball, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen was von allem, aber nichts in Exzellenz, und das mag man dann leider immer wieder. Und das Zweite ist aber auch strukturell. Also welche Art von Spielerinnen wollen wir hier anziehen an den Standort Wolfsburg und mit welchem Ziel? Sind wir die letzte Station, bevor jemand zum FC Barcelona wechselt? Oder bevor jemand zu Manchester City meinetwegen wechselt? Also was eher so quasi in der Vergangenheit, glaube ich, die Positionierung für den VfL Wolfsburg war. Oder sind wir eben ein Team, bei dem du spielst, weil die infrastrukturellen Möglichkeiten gut sind, weil du international Spiele machen kannst, wo aber Spielerinnen ganz offensichtlich schon relativ früh darüber nachdenken, sich zu verbessern, selbst wenn sie noch gar nicht Stammspielerin sind, wie zum Beispiel eben Endemann. Und diese Antworten, die bleiben in der aktuellen Wolfsburger Situation, nach dem, wie es ich so mitbekomme, unbeantwortet. Und das ist letztlich unzufriedenstellend auch für alle Beteiligten. Denn die Spielerinnen haben sich wenig vorzuwerfen. Also ihr seht ja, wie Svenja Huth spielt, ihr seht, wie Janina Minge spielt, wie andere spielen. Sie versuchen es wirklich, aber ich glaube, dass der VfL Wolfsburg viele seiner Titel in der Vergangenheit geholt hat, weil er eine gute Struktur und Infrastruktur hatte. Und ich glaube, aktuell sehen wir die ersten Momente, wo manchmal gegen diese Struktur hin angespielt werden muss. Und das gelingt noch sehr gut. Dahingehend ist das Saisonergebnis vom VfL herausragend gut, muss man eigentlich schon sagen. Es gab Zeiten, da war man offensiv erfolgreicher als der FC Bayern. Man ist in der Champions League weit gekommen. Also man kann es noch sehr, sehr positiv auch alles lesen. Meiner Meinung nach liegt hier aber schon ein Kommen der Enttäuschung liegen hier schon angedeutet. Und in so einem Spiel wie gegen Werder konnte man das auch sehen, ohne dass ich das einzelne Spiel überhöhen wollen würde. Denn natürlich spielt es ja auch eine Rolle, dass viele der Spielerinnen eben bei Länderspielen waren und es ein Auswärtsspiel war an einem Mittwoch. Also das muss natürlich auf jeden Fall auch mit beachtet werden. Und ähnlich ist es ehrlicherweise auch bei Werder Bremen. Larissa Mühlhaus wird zu Eintracht Frankfurt wechseln. Das wurde vor diesem Spiel bekannt. Ich will da jetzt nichts rein projizieren, aber Larissa Mühlhaus war auch die genervteste auf dem Spielfeld. Denn die ist manchmal vorne angelaufen und das haben einfach nicht alle mitgemacht. Also sie hatten zwar ein sehr gutes Pressing, ich habe es ja vorhin auch schon gelobt, aber es gab auch einzelne Momente, die so ein bisschen skurril waren, wo zumindest Larissa Mühlhaus den Eindruck hatte, jetzt schieben wir alle drauf und dann verlagert Wolfsburg von ihr weg auf den linken Flügel und sie sieht, ach so, nee, hier haben nicht alle draufgeschoben, sondern ich und ein paar andere haben draufgeschoben. Darüber hat sie sich ganz offensichtlich klar sichtbar aufgeregt. Also auch Werder Bremen hat definitiv seine Positionierungsthemen in dieser Liga und das hängt dann vor allem auch mit dem zweiten Spiel von Werder statt das zusammen, über das ich gleich noch sprechen werde. Vielleicht mache ich das Strukturelle dann gleich anhand des zweiten Spiels noch. Nur noch ein Hinweis, es gab ein Transparent der Ultras, die gefragt haben, wie ich finde zu Recht, wo ist denn das zweite Stadionspiel? Wollte Werder nicht diesmal zwei Spiele im großen Stadion machen? Interessante Frage, würde mich eine Antwort interessieren und wir blicken gleich nochmal aufs nächste Spiel von Werder Bremen. Denn Werder hatte ja nicht nur sein Nachholspiel, sondern noch das reguläre Spiel dieses 23. Spieltags und das fand in Leipzig statt. In der 13. Minute gehen die Leipzigerinnen in Führung, Baum geht außen an D'Angelo vorbei und legt auf der Lisboa-Boy, die das 1:0 erzielt. Die Zuordnung stimmt da überhaupt nicht, sowohl Asghar Asdoti, also die hatte auch nochmal ihren Fuß mit im Tor drin, als auch Boboi haben viel zu viel Platz. Man sieht es auch an der Reaktion der Spielerinnen. Da hat irgendetwas nicht gepasst. Und das ist auch so ein bisschen das Stichwort dieser ersten Hälfte, denn da hat einiges bei Werder nicht gepasst. Leipzig hat eigentlich wirklich gute Chancen, hat eine sehr, sehr gute Anfangsphase und hätte auch noch auf 2:0 erhöhen können. Allerdings kommt es dazu nicht. Und so hatte Werder einen Fuß in diesem Spiel drin. Das zeigt sich unter anderem in der 58. Minute. Da flankt Larissa Mühlhaus eine Ecke auf Medina Desic, die am zweiten Pfosten zum Kopfball kommt. Ihr Ball wird aber auf der Linie noch geklärt. 5 Minuten später ist es dann aber soweit. Durch eine Aktion gibt es einen Strafstoß, der zum 1:1 führt. D'Angelo fängt im Pressing den Ball ab und schickt Mara Alba. Die geht in den Strafraum und wird ehrlicherweise mit Ansage von Asghar Asdoti gelegt. Die trifft sie und den Ball, aber das ist dann schon relativ klar ein Strafstoß. Larissa Mühlhaus tritt an und verwandelt zum 1:1 und danach geht's eigentlich fröhlich hin und her. Die größte Chance hat noch Maja Sternert, die kommt frei zum Kopfball nach einer Flanke von Mara Alba in der 81. Minute, platziert ihn allerdings nicht gut und auch Leipzig kann aber bis in die Schlussphase hinein noch das 2:1 erzielen, unter anderem Schmielinski bringt einen Freistoß nach innen, den El-Sherif in der 93. Minute gerade noch in den Pfosten lenkt. Am Ende bleibt's aber bei diesem 1:1. Und ich sehe gerade, es tut mir sehr leid, das, was mir aufgefallen ist mit dem Pressing, das mit Larissa Mühlhaus, das war eine Beobachtung aus diesem Leipzig-Spiel. Wie gesagt, es tut mir sehr leid. Ich hätte meine Notizen gucken sollen. Ich gucke ein bisschen zu viel in die Kamera, weil ich will, dass es für YouTube gut aussieht. Also in diesem Spiel war das so, dass Mühlhaus angelaufen ist, aber Sternert und Desic haben nicht immer mitgemacht. Und immer wieder hat sie eben auch reklamiert. Und mir ist auch aufgefallen, dass sie 2-3 Mal kurz aufgehört hat zu spielen, auch wenn ein Pfiff nicht kam, den sie haben wollte. Also das war ein bisschen komisch. Das Pressing auf Landenberger hat nicht funktioniert in diesem Spiel bei Werder, also was ich bei Wolfsburg noch gelobt habe, dass das Pressing gut war. Hier gegen Leipzig war es ein bisschen seltsam. Landenberger hat auf der linken Seite immer wieder viel Platz für lange Pässe. Außer sie wollten sie freilassen für diese langen Pässe. Ich hätte jetzt aber auch nicht bemerkt, dass die sich hinten in der Kette schon richtig darauf vorbereitet hätte. Dazu muss ich aber die ganz große Einschränkung machen. Wer will das bei der Kameraposition von Leipzig wirklich mit Sicherheit behaupten? Es ist nach wie vor eine absolute Frechheit, dass man aus dieser Position heraus ein Spiel analysieren soll. Deswegen kann es auch sein, dass ich es einfach nicht richtig gesehen habe. Ja, also Spiele am Kotterweg ist es einfach. Es ist nicht Erstliga-tauglich, ich sag's einfach, wie es ist. Ich weiß, dass die da nichts dafür konnten und dass es alles nicht so einfach ist, aber es macht halt null Spaß, diese Spiele zu gucken. Und dann hatten wir hier auch noch Bildausfälle, da sind zwischendurch eben Kameras auch noch ausgefallen. Also ja, es war ein schwieriges Spiel. El-Sherif hat definitiv ein gutes Spiel gemacht, die hatten höheren Rückstand gegen Schimmer und Baum mehrfach verhindert. Die Eckball-Variante mit Desic am zweiten Pfosten, die hat auch gut funktioniert, nicht nur in der einen Szene, wo ihr Abschluss noch geklärt wird, sondern es gab noch eine weitere, wo sie sehr frei an den Ball kam. Sah auch nicht ganz so gut für Leipzig aus, dass es tatsächlich zweimal funktioniert hat. In der zweiten Hälfte ist Werder höher angelaufen, sie haben bis so ein bisschen Wolfsburg gespiegelt. Also im Wolfsburg-Werder-Spiel war es ja noch so, Werder startet sehr gut, dann kommt Wolfsburg ab Mitte der ersten Hälfte ein bisschen besser rein und in der zweiten Hälfte läuft Wolfsburg aggressiver an und bereitet damit Werder Probleme. Hier in diesem Spiel ist es so, Leipzig startet sehr gut. Das mit der Mitte der ersten Hälfte kann man nicht genauso sagen, aber vor allem in der zweiten Hälfte ist es so, Werder läuft höher und aggressiver an und hat damit auch Ballgewinne und das führt ja letztlich auch indirekt zum Ausgleich. Maja Sternert hätte eben noch das 2:1 machen können, das heißt, es gibt auch eine positive Lesart, mit der man aus diesem Spiel herausgehen kann, aber auch bei Werder greifen viele Dinge immer noch nicht, muss man sagen, so wirklich ineinander. Ich finde, dass es manchmal Löcher im Aufbauspiel gibt. Die Probleme im Pressing, da würde ich jetzt sagen, das war eher so was Singuläres, das ist mir jetzt noch nicht so oft bei Werder aufgefallen. Eigentlich finde ich, dass sie ein gutes Spiel gegen den Ball haben. Aber im Zentrum, also die Frage ist immer, wie spielen sie über das Zentrum? Sie müssen ja nicht immer über das Zentrum spielen, aber ist natürlich der interessantere Pass und da gehen eben immer wieder Bälle verloren und sie verlieren sich manchmal in so kleine Aktionen. Also was Leipzig sehr gut gemacht hat, war mit einem hohen Pressing Gleichzahl zu erzielen und eben Druck auf die ballführende Spielerin auszuüben. So 4 gegen 4 auf dem Flügel und die Außenverteidigerin muss jetzt entscheiden, huch, was mache ich jetzt mit dem Ball? Und was dann schon positiv zu sehen ist, ist, dass Werder da nicht zu den Teams gehört, die dann vorne nach lange prügeln, zumindest nicht immer. Sie versuchen es eigentlich schon auszuspielen, aber in diesem Ausspielen treffen sie manchmal völlig falsche Entscheidungen. Nicht oft, also das kommt so 3-mal im Spiel oder so vor. Aber das merkt man eben gegen solche Gegnerinnen, die dann besser darin sind, aus so hohen Ballgewinnen dann auch Chancen herauszuspielen, merkt man das ein bisschen besser. Da ist mir Hauseke zum Beispiel aufgefallen, auch Juliane Wirtz, die auch manchmal nicht so ganz genau weiß, ob sie jetzt noch abkippen soll oder nicht. Zumindest ist das jetzt meine Interpretation. Vielleicht bin ich da auch komplett ungerecht, das kann auch sein. Und auch Larissa Mühlhaus, der fehlt dann manchmal die Geduld zu warten. Also die ist sehr frustriert, wenn sie nicht Ballkontakte bekommt und deswegen kommt sie manchmal ein bisschen zu tief, meiner Meinung nach. Das hat man in diesem Spiel auch gesehen. Aber das ist jetzt schon alles Detail und wie gesagt, mit der ganz wichtigen Einschränkung ist es wahnsinnig schwer, das zu erkennen, weil man nie das ganze Spiel sieht bei der Kameraposition in Leipzig. Das heißt, man muss sich auch immer so ein bisschen herleiten, so wenn die Kamera schwenkt, wie standen sie wahrscheinlich kurz bevor ich es jetzt gesehen habe. Deswegen bitte mit Vorsicht genießen. Aber ich finde, das ist ein Thema bei Werder und letztlich ist es dann insgesamt auch, finde ich, eine nicht nur positive Saison. Also es wird gerade sehr positiv über Werder Bremen geredet. Ich verstehe das auch, weil Fritzi Kromp ist eine sympathische und inspirierende Trainerin und es gibt tolle Spielerinnen bei Werder und es gab auch schon tolle Spiele. Und sollte man jetzt das Nachholspiel gegen Bayern gewinnen, dann ist natürlich vieles von dem, was ich gesagt habe, auch mit Blick auf die Tabelle, wäre dann hinfällig. Dann hätte Werder 40 Punkte und ja, zwischen 2 und 5 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie Eintracht Frankfurt gleich gegen Wolfsburg spielen wird. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, 32 geschossene Tore, 30 kassierte Tore, wenn ich mir angucke, auch dieses Spiel hier, nicht unverdient einen Punkt mitgenommen, aber A, durch einen Strafstoß, der, wie es Strafstößen oft so eigen ist, jetzt nicht mit einer schlauen Verteidigungsaktion verursacht wurde, plus B, bis zuletzt hatte Leipzig gute Chancen. Also hätte Leipzig dieses Spiel gewonnen, wäre das völlig verdient gewesen. Und das ist, auch wenn ich gleich noch über Leipzig sprechen werde, was die gut gemacht haben, ist das, glaube ich, dann doch eher ernüchternd. Ich finde, so arg weit nach vorne hat man sich eigentlich nicht bewegt, wenn man jetzt mal versucht, ein größeres Fazit dieser Saison zu ziehen. Und das kann man im Detail erklären und das ist auch nicht schlimm. Also es können ja nicht alle Dritter werden, ist ja klar. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, aber ein bisschen schade ist es dann doch. Und da gehört für mich eben dieses Spiel mit rein, zu dem aber auch die Leipziger Perspektive gehört. Also Leipzig kommt definitiv aus einer Situation der Stärke heraus in diese Partie hinein. Sie haben jetzt in der Rückrunde sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt, sind jetzt schon ganz lange ungeschlagen. Die letzte Niederlage war der erste Rückrundenspieltag beim FC Bayern und seitdem nur unentschieden oder auch gewonnen. Und da gehört jetzt dann eben dieses Spiel hier mit dazu. In der Rückrundentabelle steht Leipzig zwar auch nur auf Rang 7, aber 4 Punkte nur hinter Rang 3. Also das muss man alles mit dazu sagen. Und Leipzig hatte eben wirklich eine gute Anfangsphase, völlig verdiente Führung. Das Pressing hat sehr, sehr gut funktioniert. Schimmer hat ein tolles Spiel gemacht, aber da kommt eben leider das Aber dieses Spiels dazu aus Leipzigerinnen-Sicht. Die musste verletzt runter. In der 37. Minute verletzt sie sich und musste in der 41. auch ausgewechselt werden. Das heißt, dann war es wieder nur ein Flügel, denn Flügelspiel ist extrem wichtig bei Leipzig und eben auf der eigentlich ist es so, links Schimmer, rechts Baum. Und dann haben die Gegnerinnen ein Problem. Jetzt hatten wir dann irgendwann nur noch Rechtsbaum, in Anführungszeichen nur noch, denn die hat tolle Aktionen gehabt. Die hat D'Angelo und Alba sehr beschäftigt. Sie hat es auch immer wieder dann geschafft, nach innen zu ziehen in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte waren dann D'Angelo und Alba besser darin, sie auf die Außenbahn zu drängen. Aber trotzdem ist sie dann an die Grundlinie gekommen, teilweise auch in einer Körperhaltung, dass sie die Grundlinie entlang noch laufen konnte, also dass sie quasi noch ihre Hüfte drehen konnte. Das ist einfach ein riesiger Vorteil für Leipzig und das hat sich dann in diesem Spiel auch gezeigt und hätte eben auch zu einem Sieg führen können, der wirklich nicht unverdient gewesen wäre. Leipzig hat, wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht. Defensiv, finde ich, haben sie immer noch ihre Themen. Das hat man in der Partie auch gesehen, nicht nur beim Strafstoß, auch Standardverteidigung hat mir nicht immer gefallen bei Leipzig, aber insgesamt deutlich stabiler geworden. Man hat zwar auch nur einen Expected Goals Wert von 0,9 bei 9 Schüssen herausgeholt, aber der von Werder wäre, wenn man den Elfmeter abzieht, den Strafstoß abzieht, der liegt jetzt bei 1,77, der Expected Goals Wert, ohne die 75 oder 78, die man da kriegt, wäre es dann unbedingt ungefähr vergleichbar. Und dann hätten wir hier auch ein 1:1, wo wir alle sagen würden, völlig verdient. So ist es auch nicht unverdient und zeigt eben, dass Leipzig auf dem guten Weg ist, auch wenn manche Dinge vielleicht von Werder gar nicht so sehr gefordert wurden. Also Werder hat durch hohes Zustellen jetzt eigentlich selten die Fehler im Aufbauspiel, die Leipzig oft dabei hat, provoziert. Aber deswegen würde ich sagen, in Summe eine gute Partie von Rasenballsport Leipzig. Tja, da hatte der Vergangenheits-Max ja doch ein ganz gutes Gefühl. Wir wollen sprechen über das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Und es war am Ende eine klare Angelegenheit für die SGE, die schon sehr früh sich angedeutet hat. Also in der 8. Minute, da schießt Reuteler schon nur an die Latte. In der 12. Minute, da rettet Camilla Küber gerade noch gegen Blomqvist, nachdem vorher Kleinhane ein Fehler unterlaufen war. In der 17. Minute ist Anjomi schon komplett durch nach einer Weiterleitung von Blomqvist. Sie versucht noch Nelly Smolacik auszudribbeln, die im Tor stand beim VfL Wolfsburg, weil Martina Tufekovic mit muskulären Problemen kurzfristig ausgefallen ist. Aber Anjomi kommt im 1 gegen 1 nicht an ihr vorbei und in der 27. Minute ist es dann aus Sicht von Eintracht Frankfurt endlich soweit. Anjomi bekommt den Ball von Kleinhane letztlich und legt ihn auf Riesen, die nochmal zurück auf Anjomi passt und die trifft dann zum 1:0. Es geht dann direkt weiter. Es gibt auch die große Chance auf den Ausgleich. Riesen und Dawson sind sich nicht einig, aber Ihlstedt kann dann den Pass innen noch abfangen. Aber weitere gute Paraden von Smolacik. Bärenstein schießt nochmal am zweiten Pfosten nach einem Standard knapp drüber. Und noch vor der Pause, und das ist jetzt eigentlich so eine Art Doppelschlag, der SGE gelingt, fällt das 2:0. Blomqvist bringt in der 44. Minute eine Flanke nach innen. Eigentlich ist der Ball schon verteidigt, aber Küver schlägt am Ball vorbei und so kann Mimeti zum 2:0 treffen. Und nachdem sich der VfL ganz sicher in der Halbzeit so einiges vorgenommen hatte, kommt man aus der Halbzeit raus und nach 35 Sekunden schlägt ein Schuss von Rebecca Blomqvist aus 23 Metern zentral im Tor ein, beziehungsweise schlägt im Tor ein, ist ein Euphemismus, errutscht Nelly Smolacik durch die Hosenträger, wie man so schön sagt. Also dann führt die SGE mit 3:0. Pjelde hat dann die Möglichkeit zu verkürzen. Das macht dann tatsächlich Janina Minge nach einem Strafstoß. Haley Reiso, deren Zeit bei der SGE wirklich nicht von Glück gesegnet ist, möchte man sagen, verursacht in der 84. Minute durch ein Handspiel einen Strafstoß. Den jagt Janina Minge mit 300 km/h in die Maschen. Da war ganz viel Frust offenbar mit dabei. Aber das Ganze ist eben nur Ergebniskosmetik. Und natürlich ist es jetzt immer noch sehr wahrscheinlich, dass der VfL Wolfsburg auf Rang 2 verbleiben kann mit 4 Punkten Vorsprung auf Eintracht Frankfurt plus die um 10 Tore bessere Tordifferenz. Das heißt, de facto ist man eher 5 Punkte vor und wir haben ja nur noch 9 auszuspielen. Aber der Trend, den ich eben vorhin schon im Segment zu Werder gegen Wolfsburg angesprochen habe, der ist kein guter beim VfL Wolfsburg. Mit Blick jetzt auf dieses Spiel kann man da gar nicht so viel Neues ergänzen. Also das war defensiv nochmal eine Ecke schlechter als gegen Werder Bremen. Also sowohl Camilla Küver als auch Sophia Kleinhane, beide haben mal ihre Patzer mit dabei. Das große Problem taktisch gesehen sind aber tatsächlich eher die Außenpositionen, in denen die Frankfurterinnen einfach nicht nur viel Platz hatten, sondern auch eine individuelle Überlegenheit, die einfach immer wieder zu gefährlichen Hereingaben geführt hat. Zusätzlich ist mir noch aufgefallen, dass bei seitlichen Verschieben die letzte Kette, da haben nicht immer alle mitgemacht. Und auch deshalb war eben dann eine Geraldine Reuteler häufig frei, eine Nadine Riesen häufig frei. Auch eine Rebecca Blomqvist hatte zumindest in der ersten Hälfte eine Tendenz, immer wieder auf diesen rechten Flügel zu ziehen, weil da einfach Platz war. Und von dort gab es dann eben auch gefährliche Hereingaben. Eintracht Frankfurt, hätte man dieses Spiel nicht gewonnen, hätte sich definitiv vorwerfen lassen müssen, dass man eben die großen Chancen nicht genutzt hat. Es war insgesamt, obwohl es klingt eigentlich falsch bei einem 3:1-Sieg, aber es war offensiv gar nicht die beste Leistung von Eintracht Frankfurt. Denn eigentlich war alles bis in den Strafraum war gut, aber im Strafraum selbst, da war die Entscheidungsfindung nicht gut. Mal hat die Entschlossenheit gefehlt, mal haben sie sich in Kontakt zu viel genommen, mal haben sie zu viel abgespielt. Also es kam da viel zusammen, aber es hat ja dennoch zum Sieg gereicht. Aber sowohl Sarai Linder auf der linken Seite als auch Bjelde auf der rechten Seite hatten wirklich ihre Thematiken auf Seiten der Wolfsburgerinnen. Man muss natürlich noch dazu sagen, dass offensiv den Wolfsburgerinnen inzwischen ganz schön viele Spielerinnen fehlen. Nicht zuletzt ja auch Vivien Endemann, die ich vorhin schon angesprochen habe, die sich eben verletzt hat im Spiel gegen Österreich. Smilla Valotto war jetzt diejenige, die auf ihrer Position spielen durfte gegen Eintracht Frankfurt. Aber das war jetzt nicht so viel besser als in Bremen und da habe ich es ja schon kritisiert, das habt ihr ja vorhin gehört. Also insgesamt schiebt der VfL einfach eine ganze Reihe von Themen mit sich herum. Es ist insofern nur fürs Pokalfinale noch wichtig, weil ich glaube, es nur noch auf dieses Spiel ankommt, wenn es eben jenseits von Stimmungen geht. Also klar, für die Stimmung wäre es natürlich schon gut, nochmal auch ergebnistechnisch eine andere Nuance in diese Saison reinzubringen. Es geht jetzt dann weiter zu Hause gegen Leipzig und dann zum SC Freiburg, bevor man dann eben das DFB-Pokalfinale spielt gegen den FC Bayern und dann mit einem Heimspiel gegen den FC Nürnberg diese Saison zumachen darf. Aber viele Dinge, die ich im Werder Bremen-Segment an Wolfsburg kritisiert habe, die kann man leider auch auf dieses Frankfurter Spiel anwenden, auch wenn eben wirklich dazu gehört, klar, also die Verletzungssorgen und eben auch durch Sperren dezimierte Kader, das darf man natürlich nicht ignorieren und das soll ja jetzt auch nicht so rüberkommen, als ob der VfL Wolfsburg ein grundsätzlich schlechtes Team wäre, einfach nur gemessen an dem hohen Niveau, von dem der VfL kommt, war das auch jetzt hier gegen Eintracht Frankfurt keine gute Leistung. Und das hatte aber auch mit sehr, sehr guten Frankfurterinnen zu tun. Also ich habe ja schon viele der offensiven Namen genannt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich Awards mache. Deswegen erwähne ich jetzt auch noch Lisanne Gräve. Die wäre ansonsten so eine Unsung Heroine gewesen. Vielleicht komme ich später nochmal auf sie zurück. Die hat neben den offensichtlichen Namen, also alle Offensivspielerinnen konnten glänzen, Nadine Riesen noch dazu. Neben denen hat sie ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht und vor allem hatte Eintracht Frankfurt einfach sehr viel Kontrolle, immer wieder auch im Mittelfeld. Sie haben immer wieder die Bälle dort nicht nur gewonnen, sondern auch sauber weiterverarbeitet. Und so war Wolfsburg relativ oft damit beschäftigt, den Ball wieder hinterher zu rennen. Und das hat vor allem in der ersten Hälfte den VfL einiges an Mühe gekostet, den Ball erstmal ins Angriffsdrittel zu bekommen. Es gab nur seltene Phasen, in denen Eintracht Frankfurt auch mal tiefer stand, wo es dann einfacher der Fall war. Das heißt, Eintracht Frankfurt hat dieses Spiel unangenehm gestaltet für die Wolfsburgerinnen und das ja ohne die erkältete Laura Freigang zum Beispiel. Also auch Eintracht Frankfurt musste sich hier nochmal was einfallen lassen und das ist einfach sehr, sehr gut gelungen. Unterstützt auch davon, dass es beim VfL eben gewisse Muster gibt, die kann man auch exploiten, sagt man auf Englisch. Also die kann man ausnutzen für sich tatsächlich. Also beispielsweise, es war ein Klassiker, den man auch in diesem Spiel wieder gesehen hat. Immer wieder steht der VfL in 3-versus-3 Situationen auf dem Flügel, aber die Passwege zwischen den Dreien, sie sind einfach sehr, sehr lange. Es gibt einfach zu oft zu lange Passwege, damit sind die Pässe leichter abfangbar und auch leichter zu kalkulieren. Plus, es verleitet eigentlich eher dazu, dann ins 1 gegen 1 zu gehen. Und wenn dann eben absolute Ausnahmespielerinnen verletzt ausfallen oder gesperrt sind, dann wird es etwas schwierig. Also man hat das gesehen, man hat das bei Pedemaus gesehen, man hat das bei Volotto gesehen. Die wollten schon, die wollten auch selbst mal etwas kreieren. Aber ihre jeweiligen Gegenspielerinnen waren einfach in vielen Situationen besser und handlungsschneller. Und sogar eine Svenja Huth, die ja oft genug so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal in der Wolfsburger Offensive ist, zumindest in den letzten Wochen war, auch sie hatte da nur selten Erfolg. Sie hatte 2, 3 gute Aktionen, aber das hat eben einfach gefehlt. Und das liegt aber eben auch an Eintracht Frankfurt, wo man eben wirklich Nadine Riesen hervorheben muss. Ilestedt und Dorsun, mit wenigen Ausnahmen, eine habe ich vorhin im Spielfilm genannt, eine sehr solide Leistung gemacht. Und es hat vor allem auch über das Spiel hin angehalten. Also es wurde mal wieder spät gewechselt. Wer hätte das erwartet? Erst in der 75. Minute kam dann Pia-Sophie Wolter und eben Hayley Raiso. Aber im Grunde war das Spiel dann schon durch. Der VfL hatte den Ball und Eintracht Frankfurt konnte das aber relativ gut verteidigen. Es gab kaum große Chancen. Und so ist vielleicht dann das letzte und einzige Thema noch zu diesem Spiel tatsächlich Hayley Raiso selbst. Es ist wirklich ein Jammer, dass sie gefühlt nicht in Frankfurt angekommen ist, dass sie noch keine konstant guten Leistungen zeigen konnte. Man sieht es ihr inzwischen in den Spielen auch an, dass da, also anfänglich war es von außen betrachtet nur Motivation, zeigen zu wollen, was sie kann. Inzwischen sehe ich da manchmal auch ein bisschen Frustration dann schon in der Motivation und es verkrampft ein bisschen. Und so wie ich sie bisher aus der Ferne bei ihren anderen Stationen erlebt habe, braucht sie eigentlich schon eine gewisse Lockerheit. Vielleicht fehlt ihr auch so die klare Zuordnung manchmal im Sturm. Also sie ist auch eine sehr weiträumig spielende Stürmerin. Und das ist vielleicht gar nicht das, was Nico Anautis und Eintracht Frankfurt in den meisten Spielen von ihr braucht. Also jetzt in dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg war es ehrlicherweise relativ egal, wie sie das gespielt hat. Denn da hatte sowieso in der Phase, in der sie auf dem Feld stand, dann der VfL vor allem den Ball. Aber in anderen Spielen ist mir das schon aufgefallen. Und insgesamt muss man sagen, Chancenverwertung war jetzt endlich mal gut bei Eintracht Frankfurt. Also aus 11 Schüssen hat man eben diese 3 Tore gemacht. 1,27 Expected Goals waren es tatsächlich nur. Und daraus wurden 3 Treffer. Was aber natürlich auch mit Nelly Smolacik zu tun hat. Der Vertretung beim VfL im Tor, die aber ansonsten ein gutes Spiel gemacht hat. Also das ist schon schade, dass ihr dieser Fehler zum 0:3 passiert ist. Denn das schmälert ihre Leistung dann doch gewaltig. Und sie hatte ja auch schon bekannt gegeben, dass sie sich nach der Saison umorientieren würde. Also wird das mutmaßlich wahrscheinlich ihr letzter und einziger VfL-Einsatz gewesen sein in dieser Saison. Zumindest würde ich davon gerade ausgehen. Und eine letzte Statistik noch aus VfL-Sicht, um deren Situation nochmal klar zu machen. Am Ende kommt der VfL auf 60% Ballbesitz und 5 Schüsse. Das ist halt dann auch leider wirklich sehr, sehr wenig, aller Probleme zum Trotz. Für Wolfsburg, habe ich ja schon gesagt, geht es jetzt dann gegen Leipzig weiter. Eintracht Frankfurt wiederum hat jetzt den Vorteil, dass man aktuell 5 Punkte Vorsprung hat auf Rang 4. Dieser Vorsprung könnte noch auf 4 Punkte schmelzen, sollte Hoffenheim gegen den 1. FC Köln gewinnen. Aber selbst dann ist es eben ein 2-Spiele-Vorsprung, wenn man so möchte. Es geht jetzt dann im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, auswärts beim FC Bayern und dann im Heimspiel gegen Union Berlin. Zu Ende für Eintracht Frankfurt und ich würde sagen, aktuell sieht das nach einem versöhnlichen Ende aus. Ein versöhnliches Ende. Das wird für den SC Freiburg eigentlich nur bedeuten, dass man keine Auswärtsspiele mehr bestreiten muss. Das wäre das Versöhnlichste, was der SC haben kann nach dieser Saison. Es ist wirklich fatal, wie auswärtsschwach Freiburg ist. In der Auswärtstabelle liegt man hinter Jena auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat nur 11 Tore erzielt, 23 kassiert. Es gibt tatsächlich nur ein Team, das auswärts schwächer ist als der SC Freiburg. Und das ist die SGS Essen. Erst 7 Punkte in dieser Saison. Und wenn ich so schon einleite, dann wisst ihr, na hoch gewonnen werden sie das nicht haben in Leverkusen. Nee, haben sie nicht. Es war ein ganz fürchterliches Spiel vom SC Freiburg. Ich muss es einfach so deutlich sagen. In der 4. Minute schon landet ein geblockter Schuss bei Pijic, die trifft mit einem tollen Abschluss, muss man sagen, zum 1:0. In der 9. Minute spielen sich Kögel und Wamsa auf dem linken Flügel durch. Am Ende kann Fudala dann nach innen flanken und findet die komplett offene Merino Gonzalez, die ins relativ verwaiste Tor dann trifft zum 2:0. In der 37. Minute gibt's am Ende einer ganzen Fehlerkette einen Strafstoß für Leverkusen. Kramer bekommt vorher den Ball nicht rübergelegt, dann müsste eigentlich Stegemann klären, aber grätscht am Ball vorbei und Adamczyk räumt dann auch noch eine Leverkusenerin ab und so gibt's dann eben einen völlig berechtigten Strafstoß. Den verwandelt dann Kramer auch und trifft damit zum ersten Mal tatsächlich in dieser Saison, was auch einiges über ihre Saison aussagt. Und so steht es 3:0 und in der 43. Minute tatsächlich gibt's die erste Chance, die nicht drin ist. Kramer köpft eine Ecke aufs Tor und Rebecca Damczyk kann diese parieren. Wer auf eine Reaktion gehofft hat in der zweiten Hälfte, der wird dann doch relativ enttäuscht. In der 57. Minute passt Kramer nach einer Tempoverschärfung von rechts flach nach innen, wo Wamsa den Ball nur noch ins Tor drücken muss. Vorher hatte Bender noch Platz für einen schönen Steckpass und wieder war es Stegemann, die da Wamsa noch angegrätscht hat, möchte ich jetzt mal so sagen, war aber dann schon eine schwierige Abwehrsituation, also sie war dann schon in einer schwierigen Position zum Ball. Es gibt dann in der 85. Minute noch den Ehrentreffer, wenn man so möchte, nach einem langen Ball kommt Birkholz gegen Borggräfe zum Schuss, die pariert, danach blockt Wamsa den Ball noch vor der Linie, aber Bjens macht den Nachschuss rein. Also immerhin ein Treffer ist dem SC vergönnt, 1:4 am Ende das Ergebnis, aber ich muss es dann doch nochmal so deutlich sagen. Also ich war ja schon über weite Teile dieser und auch schon der letzten Saison kritischer mit dem SC als viele andere Podcasts, die ich konsumiert habe und auch offensichtlich als die Verantwortlichen vor Ort, denn das habe ich immer so rausgehört aus dem, was Birgit Bauerschick so gesagt hat und was auch dann Edmond Kaplani zum Beispiel in dieser Saison oft gesagt hat. Und das, was ich beim SC Freiburg kritisiere, das hat sich in diesem Spiel wieder gezeigt. Und ich möchte aber kurz vorausschicken, mir ist schon klar, dass der SC in einer unglaublich undankbaren Situation ist. Denn auf der einen Seite ist es so, dass der SC sehr gute Arbeit macht und wegen dieser und für diese gute Arbeit aber immer wieder bestraft wird mit ablösefreien Wechseln. Das heißt, es bleibt kein Geld hängen und man hat aber zusammen mit der SGS Essen die dreiviertel Liga ausgebildet und sieht die überall sonst spielen und bekommt dafür aber nichts außer Lob. Und dann von manchen eben wie von mir dann eben nicht nur Lob, sondern auch noch Kritik. Plus, es gibt eben gar nicht so viele Parameter, die Erfolg skalieren in der Liga. Und eigentlich war da der SC Freiburg schon ganz gut. Also was meine ich damit? Dadurch, dass die TV-Geldverteilung gleichmäßig ist, also alle den gleichen Betrag bekommen, egal welchen Tabellenplatz sie belegen, ist die Tabellenplatzierung tatsächlich egal. Es zählen tatsächlich 5 von 14 Tabellenplätzen, haben eine Bedeutung, die anderen nur eine emotionale. Also 1, 2, 3 sind wichtig, wegen Qualifikation für die Champions League oder für den UEFA Europe Women's Cup. Also wir haben es ja gesehen bei Eintracht Frankfurt. Und 13 und 14 sind wichtig für den Abstieg. Ob du Sechster wirst oder Neunter, ist ehrlich gesagt komplett egal. Hat keinerlei Bedeutung außer eine emotionale. Und die interessanten Plätze sind natürlich die ersten 3. 2 davon sind ganz fix vergeben. Also einer ganz fix und wir alle wissen, wie die Situation ist. Und da quasi in die ersten 3 reinzukommen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Schaut euch an, wie Leipzig daran gescheitert ist. Wir werden, glaube ich, gut beobachten können, wie schwer sich noch Union Berlin tun wird, da wirklich reinzustoßen, so optimistisch es gerade aussieht oder gut es jetzt mal aussieht in der Rückrunde für Union. Das heißt, über den Liga-Weg ist es ganz schwer für den SC Freiburg noch sportlichen Erfolg zu erzielen. Jenseits von, Mensch, da habt ihr aber wieder tolle Spielerinnen ausgebildet. Danke, wir nehmen sie euch gerne ablösefrei ab. Und dann gibt's eben noch den Pokalwettbewerb und da, auch da hat's ja der SC schon sehr weit geschafft. Man stand schon mal im Finale. Man hat es zwar verloren, aber auch diese emotionale Rendite, wenn man so will, kann man schwer rausziehen. Das heißt, mir ist völlig klar, dass es quasi schwierig ist, den SC zu positionieren im aktuellen Markt. Das Ganze würde sich ändern, wenn es mal eine Ausbildungsvergütung gäbe im Fußball der Frauen, wenn sich die Ablösesummen dahingehend entwickeln und damit auch die Vertragsgestaltung, dass die Investitionen, die man ja jetzt auch tätigt tatsächlich ins Schwarzwaldstadion, ins Dreisamstadion hinein, dass die sich amortisieren und man vielleicht dann doch die ein oder andere Spielerin auch deshalb mal halten kann, weil man eben ein Budget hat, das dann auch mal wachsen könnte. Aber bis das der Fall ist, und das wird vermutlich schon noch ein paar Jahre dauern, bis dann der Fußball der Frauen auch hier ein Abbild des Fußballs der Männer geworden ist, das mache ich durchaus so kritisch, wie es klingt, aber bis dahin ist es schwierig für den SC Freiburg, sich zu positionieren. Und umso mehr, und jetzt komme ich dann aber endlich zu meiner Kritik, umso mehr ist es ja aber wichtig, klar zu machen, wofür man eigentlich steht. Und zwar allen, also nach in alle Richtungen hin das klar zu machen. Gegenüber Sponsoren musst du ein klares Profil anbieten können und mehr als eben nur, wenn ihr bei uns werbt, dann seid ihr mit der Reichweite X im Fernsehen zu sehen. Du musst es gegenüber Spielerinnen anbieten. Was können wir dir hier bieten? Da wissen wir natürlich schon, in welche Richtung das geht. Nämlich, du kannst bei uns spielen. Wir setzen auf junge Spielerinnen. Wir versuchen, einen offensiven Fußball zu spielen. Und dementsprechend kannst du dich dann auch interessant machen für andere Vereine. Und dann legen wir dir keine Steine in den Weg. Okay. Und du musst es aber auch intern für Leistungsträger klar machen. Also sowohl auf der Trainerinnenbank als auch eben in der Sportdirektorenposition und im Vorstand. Auch da muss sich ja die Abteilung der Frauen immer gegen die Abteilung der Männer positionieren, gegenüber positionieren. Und das geht aktuell noch ganz gut Hand in Hand. Man hat da auch schon Investitionen getätigt. Aber meine persönliche Erfahrung bisher mit eigentlich den allermeisten ähnlichen Umgebungen ist, irgendwann wird dann schon mal gefragt, ja, wann kommt denn jetzt hier mal Geld rein? Schaut euch an, was Axel Helmer mit der Eintracht Frankfurt Abteilung gerade gemacht hat. Der hat ihn letztlich auch wegen einer solchen Vorbedingung die Möglichkeit genommen, wirklich einen Angriff auf Wolfsburg zu starten. Das war ihnen nicht mehr möglich, egal wie man das jetzt bewertet. Das ist dann eine Argumentation, die nochmal anders zu führen ist. Und das Letzte ist, dass man das Umfeld mitnehmen muss. Und da erlebe ich gerade so einen Knackpunkt. Es gibt schon noch einen großen Unterschied zwischen Leuten wie mir, die den SC vor allem am Bildschirm verfolgen und eben nicht vor Ort im Stadion sind. Also die Stadionzahlen sind gut, die BesucherInnenzahlen sind gut, die Stimmung ist gut. Und ich weiß auch, dass der SC Freiburg zu den Standorten gehört, bei denen man eben zum SC geht und jetzt nicht zum SC geht, weil man glaubt, die würden jedes Spiel gewinnen. Und dennoch habe ich aber auch schon bei mir bekannten SC-Fans und auch bei uns in der Community festgestellt, diese Wiederholung des Immergleichen, nämlich dass nach oben hin eigentlich gar nichts geht und man nach unten hin aber relativ früh sicher ist, das hat schon gewisse Abnutzungseffekte. Und ich glaube, das wird sich jetzt verschärfen mit jedem Aufsteiger, der kommt, der sich vor den SC Freiburg schiebt. Und das werden wahrscheinlich so einige sein. Also wir haben mit Union schon einen, also jetzt sind es aktuell 3 Punkte Rückstand, aber in der nächsten Saison sollte man dann vor dem SC landen, wenn alles nach Plan aus Union-Sicht verläuft. Wir haben mit Leipzig jemanden, der eigentlich qua Definition nächstes Jahr definitiv vor Freiburg landen sollte. Wir haben mit dem VfB Stuttgart einen wahrscheinlichen Aufsteiger, haben heute 2-0 gegen Meppen gewonnen, der eben auch ganz andere Ambitionen hat. Das heißt, irgendwann geht es nicht mehr darum, landet der SC Freiburg mit dem, was er da macht, auf Rang 7 oder 8, sondern landet er auf 9, 10 oder 11. Gab es auch schon mal, also ich will das jetzt nicht problematisieren, aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt und dass das auch viel ins Wanken bringen könnte. Und dahingehend finde ich dann eben ein solches Spiel wie das in Leverkusen wirklich wichtig. Man könnte natürlich auch zu Recht sagen, die Saison ist im Grunde vorbei. Es ist auch erklärbar, warum es da Probleme gab. Muss man sich nur die Besetzung der Innenverteidigung angucken. Es wurde allerdings auch nicht so wahnsinnig viel besser in der zweiten Hälfte. Plus Niasenk ist ausgefallen. Die hat natürlich brutal gefehlt. Aber gleichzeitig könnte man natürlich auch die Botschaft mitnehmen. Wie ist es denn zu bewerten, dass in Anführungszeichen nur eine Rechtsverteidigerin ausfallen muss und man dann gleich schon in solche Probleme reinkommt? Ich verkürze jetzt natürlich so ein bisschen, aber ich denke, ihr versteht meinen Punkt. Und da war dieses Leverkusen-Spiel wirklich jetzt ernüchternd, denn beim SC kennt jeder die Auswärtstabelle. Die wussten ganz genau, auf welche ja historisch schlechte Marke sie da zusteuern. Und ich bin mir auch sicher, dass das Edmond Kaplani thematisiert haben wird in der einen oder anderen Form. Und ich glaube, in den ersten 3 Minuten konnte man das sogar sehen. Ich fand das hohe Anlaufen, das hat in den ersten Sekunden auch echt zu einigen Erfolgen geführt. Es ist halt nur leider völlig egal, wenn du in der 4. und der 9. Minute schon 2 Gegentreffer kassierst. Also dann kann auch ich nicht mehr in den Spielfilm einsteigen mit, ja, das Pressing war eigentlich ganz gut und sie haben eine Ecke rausgeholt und dann noch einen Schuss. Ihr versteht, was ich meine. Und dahingehend würde ich gerne eine spielerische Entwicklung beim SC Freiburg sehen. Ich finde, der SC Freiburg ist ein einerseits-andererseits Team. Sie sind einerseits in keinem Bereich richtig schlecht, sie sind aber andererseits in keinem Bereich richtig gut und haben damit letztlich eigentlich auch kein spielerisches Profil mehr. Die Zeiten sind eigentlich auch schon relativ vorbei, seitdem sie nicht mehr so klare Raute spielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie weiter Raute spielen müssten. Ich finde das schon ganz gut mit der Doppel-6, das passt besser. Aber so wirklich ein spielerisches Profil kann man für den SC Freiburg nicht ausmachen. Und das war in diesem Spiel ganz eindeutig zu sehen. 1-11 Schüsse in der ersten Hälfte. Der eine Schuss war nicht mal aufs Tor. Also das war einfach richtig schlecht. Jetzt kommen noch 2 Spiele oder 3 Spiele besser gesagt. Da könnte man durchaus noch was zeigen. Auswärts in Jena, auswärts in Essen am letzten Spieltag und dazwischen noch zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Ich glaube, in allen 3 Spielen steckt etwas drin für den SC Freiburg. Und vielleicht kann man das dann auch zum Anlass nehmen, eben sich auf die neue Saison hin dann schon so ein bisschen zu positionieren. Ich bin sehr gespannt, wie sie laufen. Ich befürchte allerdings, dass es genauso werden wird wie bisher. Immerhin besteht die Möglichkeit, mit den beiden Auswärtsspielen diese Bilanz in der Auswärtstabelle noch ein bisschen zu beschönigen. Und auf Leverkusener Seite sind wir eigentlich bei einer ähnlichen Thematik, was das Strukturelle, die Positionierung innerhalb der Liga angeht. Aber aufgrund des Spiels, aufgrund der Tabellenkonstellation und auch aufgrund der Spielerinnen, die aktuell noch für Leverkusen spielen, ist das, glaube ich, nicht das richtige Thema aktuell. Also auch bei Leverkusen gibt es eigentlich riesige Baustellen. Das ist erstaunlich, weil man das den Spielergebnissen so selten ansieht und weil man da schon auch bei den Spielen wirklich genau aufpassen muss. Weil Leverkusen ist ein gut gecoachtes und ein gut agierendes Kollektiv, in dem über, und das ist der Unterschied zum SC Freiburg, immer wieder ähnliche Muster, Chancen herausgespielt werden und damit Spiele auch mal gewonnen werden. Was einem dabei gar nicht so wirklich ins Auge sticht, ist, wie da manche Spielerinnen einfach mitschwimmen, ohne so wirklich viel beizutragen. Also in diesem Spiel zum Beispiel, ich will mich nicht auf Vanessa Fodala einschießen, aber sie hat in 61 Minuten Spielzeit 10 Pässe gespielt. Und ich habe neulich schon mal die Passstatistiken von Vanessa Fodala zitiert hier im Rasenfunk, einfach nur um klarzumachen, sie ist nicht die Stürmerin, die wahnsinnig viel eingebunden ist ins Spiel, sondern sie ist oft der Endpunkt von Angriffen. Und das ist in vielen Situationen gut und richtig. Sie hat ja auch eine tolle Schusstechnik, also die darf auch gerne mal aus 20 Metern schießen. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch ein Problem. Und wenn wir halt nach Antworten auf die Frage suchen, warum wird sie nicht fürs Nationalteam nominiert, hier und in der Arbeit gegen den Ball könnte ein Teil der Antwort liegen. Und das war in dem Spiel eben auch wieder zu sehen. Auch Stäbel zum Beispiel ist eher mitgeschwommen, würde ich sagen. Es gab dafür aber einige andere, die richtig aufgeblüht sind. Also Kramer hatte schon vor ihrem Treffer, den sie dann endlich gemacht hat, eine gute Partie. Bamsa auf der einen Seite, Merino Gonzalez, die ja auch ihren Vertrag verlängert hat, auf der anderen Seite fantastisch gespielt. Ostermeier hat mir sehr gut gefallen. Raffaela Borggräfe in den wenigen Momenten, wo sie da war, da sein musste, war sie auch da. Und Katharina Pijic, die könnte tatsächlich Leverkusen nochmal fehlen, denn die hat auch im Spiel gegen den Ball, hat die immer wieder Aktionen mit dabei, wo sie mit einer scheinbaren Leichtigkeit der Gegnerin einfach den Ball abnimmt. Und dann sieht man in der Wiederholung, krass, die hat da einfach ihren kompletten Körper dazwischen geschoben. Und man hat das in der Geschwindigkeit so gar nicht gesehen. Also Leverkusen hat kollektiv ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, individuell einige Spielerinnen auch. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Fodala ein schlechtes Spiel gemacht hätte. Sie war ja unter anderem am 2:0 auch beteiligt. Aber es ist eben interessant, wie manchmal das Spiel an manchen Spielerinnen vorbeiläuft. Und das hängt auch damit zusammen, dass Leverkusen eben in den letzten Monaten, finde ich, schon einen deutlichen Flügelfokus entwickelt hat. Das ist auch das, über das man Leverkusen ganz gut aus dem Spiel herausnehmen kann. Es gab mal eine Phase, da hat Leverkusen sehr, sehr gut aus durchs Zentrum gespielt. Lorraine Bender hatte da ihre besten Spiele und das waren auch die Momente, wo Christine Kögel öfter mal so in den Halbraum eingerückt ist und nicht ganz klar auf der linken Seite war. So meiner Beobachtung nach ist es wieder ein bisschen zurückgegangen in den letzten Wochen. Es wahrscheinlich müsste ich nochmal genau auf die Spiele gucken. Das kann auch mit den Gegnerinnen zu tun gehabt haben. In dem Spiel war es jetzt definitiv kein Makel. Denn die Außen, sogar Lisa Karl auf ihrer Seite, die waren sehr überfordert und deswegen war das schon ein guter Ansatz. Und das bedeutet eben, dass Leverkusen jetzt mit 10 Punkten mehr als Freiburg letztlich dasteht. Da sehen wir eben dann schon einen deutlichen Unterschied, aber eben auch schon 5 Punkte Rückstand auf Rang 3 hat. Das heißt, Leverkusen hat ähnliche Diskussionen, aber von einem anderen Niveau kommend und ich glaube auch ehrlich gesagt in einer anderen Erwartungshaltung. Es macht einfach einen Unterschied und das soll jetzt kein Diss sein, aber es macht einen Unterschied, ob du vor 800 Leuten ein Graue-Maus-Spiel machst und nicht so wirklich den Schritt nach oben nochmal schaffst oder ob du das vor 3000 Leuten machst. Ich glaube, das ist nochmal der große Unterschied bei Leverkusen. Die haben dahingehend etwas mehr Ruhe und deswegen fällt es einem auch nicht so auf, dass eigentlich auch Leverkusen in dieser Saison wirklich so eine schlechtere Phase hatte und sind aber dennoch in der Lage, halt viele Spiele eng zu gestalten, auch gegen Top-Teams. Und deswegen, das ist nochmal ein deutlicher Unterschied zum SC Freiburg. Jetzt habe ich über dieses Spiel, ja indirekt habe ich dann schon über dieses Spiel gesprochen. Ich möchte mich entschuldigen, das war jetzt so ein bisschen so ein Rasenfunk-Royal-Segment, ohne dass ich es geplant hätte. Aber wir kommen halt auch langsam in die Phase der Saison hinein, wo man zwar noch eine Bedeutung jeder einzelnen Partie konstruieren kann, sie aber halt ehrlicherweise oft nicht da ist. Also ich könnte euch jetzt dieses Spiel auch verkaufen, wie schafft es Leverkusen nochmal auf Rang 3 ranzuspringen, aber ich glaube da halt nicht dran, durch das Ergebnis von Eintracht Frankfurt. Also vielleicht war das sogar schon das erste goldene Ananas-Spiel dieser Saison, wer weiß das schon. Könnt ihr vielleicht auch, schreibt Ananas in den Chat, wenn ihr mir zustimmt. Ja, Also, das ist die Partie von diesen beiden gewesen. Für Leverkusen geht's jetzt auch nach Essen, dann nach Leipzig und abschließend gibt es ein Heimspiel gegen Werder Bremen. Das sind die letzten beiden Partien für Leverkusen. Und ich spiele jetzt noch eine Musik und dann muss ich überlegen, ob ich noch Awards hin improvisiert bekomme. Okay, also ich muss es einfach probieren. Ich habe mir da aber ehrlicherweise nicht so wirklich viele Gedanken gemacht, weil ich eigentlich in die Aufnahme reingegangen bin und mir dachte, ach, bei den Awards ist doch das Schöne, wenn die Gäste welche mitbringen und ich höchstens so ergänzen kann. Es fühlt sich so ein bisschen falsch an, das jetzt so alleine zu machen, weil ich es eigentlich auch nicht richtig finde, dann doch nur eine Spielerin zu nennen. Also zu den Awards, sie hören sich zwar singulär an, MVP, Unsung Heroine und Moment des Spieltags, aber eigentlich mag ich das ganz gerne, dass da immer mehrere Namen stehen und wir nicht nur eine hervorheben. Deswegen werde ich es jetzt improvisieren und werde einfach mehrere Namen nennen. Honorable Mention für die MVP-Diskussion. Also, oh Gott. Es ist jetzt schon so schwierig, ich muss es sagen. Also Lia Kamba ist auf jeden Fall mit zu benennen, ist aber vielleicht ein bisschen, ihr Impact ist ein bisschen zu klein aufs Gesamtteam für eine MVP-Diskussion tatsächlich. Ich glaube, das ist mir zu wenig. Unter ähnlichen Maßstäben würde ich jetzt ehrlicherweise auch den kompletten FC Bayern ausschließen. Die tragen sich gegenseitig. Carlotta Wamser hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Honorable Mention für Leverkusen, aber die ist natürlich auch nicht allein verantwortlich für diesen Sieg. Auch bei Frankfurt gegen Wolfsburg gibt es auf jeden Fall Spielerinnen, die hier in die Nähe kommen. Nicole Anjomi kann man da nennen. Ereleta Mimeti, allein wegen ihres Herzjubels. Ist, also hat sie immer so einen kleinen Stein in meinem Herzen. Nadine Riesen mit einer Vorlage und einem Tor kommt schon relativ nah dran. Ich glaube allerdings, dass wir auch hier wieder den Fall von einem Team haben, das tatsächlich über das Kollektiv gekommen ist und deshalb gewonnen hat. Das Problem ist, es gibt nicht die eine Spielerin, die so klar ihren Stempel aufgedrückt hat. Es gibt noch Honorable Mention für Lisa Baum definitiv, denn ich glaube, dass viel von Leipzigs Erfolg mit ihren Leistungen zusammenhängt. Aber eine Spielerin, die gibt's dann doch, wo ich den Eindruck habe, nimm die raus aus dem Team und dann verläuft dieses Spiel komplett anders. Und das ist die Spielerin, die 2 Tore erzielt hat und 2 vorbereitet hat beim 4:3 gegen Jena, Ella Thouin. Ich denke, sie muss MVP dieses Spieltags werden. Ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Das war so richtig. Also ich weiß auch nicht, ob ich schon mal ein besseres Spiel von ihr gesehen habe. Und sie hatte ja schon sehr gute Partien mit dabei. Das heißt, meine MVP dieses Spieltags eben unter der Vorbedingung, ich habe noch irgendwie eine ganze Wagenladung anderer Spielerinnen genannt, Ella Thouin. Bleibt noch die Unsung Heroine. Das ist wie immer ein bisschen schwieriger und gleichzeitig leichter. Ich habe mir allerdings vorhin dann durch die Erwähnung von Lisanne Gräve selber schon mal eine kaputt gemacht. Also Honorable Mention. Jacqueline Meissner ist nicht Unsung genug, denn man kam an diesem Spiel nicht vorbei, ohne sie zu besingen. Plattner ist definitiv noch zu nennen. Da möchte ich ganz herzlich Lisa Seiler danken. Die hat mich darauf auch nochmal hingewiesen. Das wäre auch eine sehr, sehr gute Wahl. Reicht jetzt aber gerade bei mir nur für die Honorable Mention. Ich habe tatsächlich vorhin über Delise Boboy nachgedacht, aber die hatte so manchmal hat die noch Stellungsfehler mit drin, die machen mich wahnsinnig. Sophie Weidauer definitiv hat eine Erwähnung verdient. Die hat ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Man könnte dann auch hier tatsächlich auch Barbara Dunst nennen, die ihren Fehler so gut ausgeglichen hat, aber weil der Fehler eben auch so krass war, glaube ich, reicht das insgesamt dann doch nicht für eine Nominierung. Über Melina Reuter habe ich nachgedacht, aber auch die hatte für mich zu klare Fehler mit drin in dieser 3:4 Niederlage gegen Essen. Und ich bin tatsächlich am Ende gelandet bei einer Spielerin, die ich jetzt noch gar nicht genannt habe, und zwar Lina Altenburg. Lina Altenburg hat wirklich nicht viel zu tun bekommen gegen den VfL Wolfsburg, aber in 2-3 Situationen war es extrem wichtig, dass sie da war. Und weil wir quasi in der Kontrastfolie Nelly Smolacik gesehen haben, wie man, wenn man einfach einen schlechteren Tag hat, vielleicht auch ein bisschen Pech hat, dann so ein Spiel mitgestalten kann. Denn ich würde die These aufstellen, so richtig vorbei war diese Partie erst mit dem 0:3 in der 46. Minute. Vorher hätte ich dem VfL Wolfsburg da mal wieder ein Comeback zugetraut. Lina Altenburg hat diese Comeback-Tour verschlossen gehalten mit allem, was sie hatte. Und deswegen ist sie meine Unsung-Heroin dieses Spieltags geworden. Und dann haben wir noch die Momente des Spieltags. Und da gibt es natürlich auch so einiges. Ich meine, man könnte jetzt rein theoretisch sogar die Champions League mit dazu nehmen, aber das ist ja eh schon so ein Grenzfall, dass ich das jetzt hier noch so mit besprochen habe. Ich hab euch das jetzt einfach mal nochmal on top geliefert, aber eigentlich hätte ich gar keine Zeit gehabt, dieses Spiel noch zu gucken. Ich dachte aber, es interessiert dann doch genügend von euch. Ich möchte, also Honorable Mention geht an die alte Försterei. Ich glaube, Union wurde da ein ZuschauerInnen, ja nicht Rekord, sie hatten es ja schon mal ausverkauft in der zweiten Liga, aber jetzt eben ein Erstliga-Rekord wurde Union genommen durch die Terminierung, die einfach nicht ideal war. Trotzdem sind über 10.000 gekommen und haben wirklich für eine tolle Stimmung gesorgt und ich fand, das war ein würdiger Rahmen und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Für mich ist aber tatsächlich der Moment dieses Spieltags der Jubel von Jacqueline Meissner bei ihrem zweiten Treffer, bei dem Volley-Schuss, den sie da nach Vorlage von natürlich Ella Touan macht. Denn der hatte so viel nicht nur Freude, sondern auch Erstaunen, ein bisschen darüber auch, dass das wirklich so geklappt hat mit dem, was sie sich da taktisch vorgenommen haben, dass ich den nominieren würde. Das müsste dann das 3:1 gewesen sein. Ich muss es nochmal später nachgucken, aber das ist mein Moment dieses Spieltags. Normalerweise sage ich jetzt an dich, gefolgt immer von der Sendung, die ich habe, aber das kann ich heute nicht. Ich kann euch aber sagen, und ich denke, ihr habt es gemerkt, also ich hoffe, diese Sendung war für euch jetzt in Ordnung. Auf die letzte Sendung habe ich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Ich weiß aber auch, dass das oft der Einmaligkeitseffekt ist, dass man sich einmal freut, den Max viel reden zu hören. Und damals war ich aber noch auf eine ganz andere Art und Weise vorbereitet. Das ging diesmal einfach nicht, weil ich parallel noch zu viele andere Spiele gucken musste. Also ich hatte einen Samstag, an dem ich 10 Spiele geguckt habe und das ist zu viel. Da kann kein Mensch dieser Welt immer bei der Sache bleiben und immer alles sehen und das habe ich demnach dementsprechend auch nicht. Ich hoffe, dass es dennoch für euch in Ordnung war, diese Form der Sendung. Wie gesagt, es war die Frage, mache ich so oder gibt es keine Sendung? Und besser als keine Sendung war es dann hoffentlich schon. Ich bin aber sehr gespannt auf die Diskussion mit euch, denn ich glaube, ich habe heute schon auch durchaus ein paar kontroverse Dinge gesagt, manchmal so ein bisschen meinen Gedanken auch freien Lauf gelassen. Ihr habt mir so bei einem freien Assoziieren manchmal zuhören können und da waren bestimmt auch Ungenauigkeiten mit dabei oder vielleicht auch Dinge, die ihr anders seht. Und da würde ich mich freuen, wenn wir darüber diskutieren, in einem angemessenen und schönen Rahmen auf mitmachen.rasenfunk.de. Da könnt ihr alles loswerden, was ihr zu dieser Sendung zu sagen habt. Und die nächste, die wird dann auch wieder mit Gästen stattfinden. Die erscheint dann am Montag, den 4. Mai, dann wieder zur gewohnten Uhrzeit. Dann haben wir auch das Montagsspiel mit dabei. Wie wir es dann mit dem Champions-League-Rückspiel machen, das weiß ich noch nicht. Das hängt auch ein bisschen von den Gästen ab. Die müssen mir Signale geben, ob sie Zeit haben, das auch noch vorzubereiten. Deswegen, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf euer Feedback und ich danke euch, dass ihr diese Sendung hier möglich gemacht habt, denn auch wenn wir jetzt bei dieser Sendung mal kein Gästehonorar zahlen müssen, wisst ihr ja, dass ich mir 10 Spiele an einem Tag reinziehen kann. Das liegt eben daran, dass ich das hier hauptberuflich mache. Inzwischen wäre es wirklich absolut undenkbar, noch irgendetwas beruflich anderes zu machen als den Rasenfunk. Dafür ist das viel zu zeiteinnehmend geworden, dieses ganze Projekt hier. Und das macht ihr da draußen möglich. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir werden nicht, so wie viele andere Podcasts jetzt gerade, zum Teil mit 3 Werbeslots unterbrochen werden für die immer gleichen Werbungen. Es ist unglaublich nervig, was gerade im Podcast-Bereich passiert. Ich bin so kurz davor, ein paar mir liebgewonnene Podcasts zu abonnieren, weil sie einfach so viele Werbeslots inzwischen haben und weil es alles einfach Werbung ist, die gemacht ist für 3-Jährige, also sprich nach Radioprinzipien, Stimmenwechsel, Flüstern, Kinderstimmen kommen drin vor. Ja, und ich möchte jetzt keine Produkte dissen, aber das sind jetzt auch nicht immer die besten, wie ich da finde. Ich bin so froh, dass wir das im Rasenfunk nicht machen müssen. Wirklich, ich danke euch jeden Tag dafür. Es ist unglaublich, dass das immer noch funktioniert. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr in der Podcast- und der Videobeschreibung oder indem ihr auf rasenfunk.de geht. Da gibt's einen Unterstützen-Button. da einfach draufklicken. Letztlich geht es darum, um die Frage, wie wollt ihr uns Geld zukommen lassen? Und da gibt es eigentlich inzwischen jeden erdenklichen Weg. Unser favorisierter ist der Dauerauftrag, denn da landen auch 100% eurer Unterstützung bei uns. Ihr könnt, wenn ihr auf Unterstützen klickt, auf rasenfunk.de, da bekommt ihr auch nochmal aufgedröselt, über welchen Weg wie viel Geld bei uns landet. Und ihr bekommt auch unsere Kosten aufgedröselt, also was wir eigentlich mit eurem Geld gemacht haben. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Viktor, bei Martin Seidler, bei Jakob Eichner, bei Paul Plätzer und bei Andreas mit dem Redline, mit dem The Redline Podcast. Und ob es den Podcast gibt, das würde mich mal interessieren. Das könnt ihr mal noch nachgoogeln, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ich glaube, er hat sich hier vor einer ganzen Weile schon als Supporter registriert. In diesem Sinne, ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch sehr, dass ihr den Rasenfunk möglich macht und dass ihr dann auch mal eine solche Sendung wie diese hier in Kauf nehmt. In der nächsten Woche geht's dann mit Gästen weiter und wir rasen ja schon auf Saisonfinale zu. Es wird natürlich auch wieder eine Abschlusssendung geben. Auch dazu könnt ihr sehr gerne Input ins Forum geben, den wir dann berücksichtigen. Am Montag nach dem letzten Bundesligaspieltag werden wir diese Saison Rückschau aufnehmen. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.